Also der erste Schritt ist einmal, dass ich Ihnen ein bisschen nahelegen möchte, wie komme ich überhaupt dazu, zu diesem Thema inneren Bilder zu reden. Nummer eins. Und Nummer zwei ist es die Frage, wie gehe ich mit diesen inneren Bildern um? Aber ich fange mal ganz vorne an. Wie komme ich dazu? Mein Werdegang beginnt damit, dass ich mir überlegt habe, im Zuge meiner Tätigkeit, doch Sie wissen, in der Biografie eines Menschen gibt es immer Lücken, über die reden manche ungern. Im Biografischen ist es oft Arbeitslosenzeit, die hat es bei mir auch gegeben, also zwischen einzelnen Jobs gab es einmal so Lücken, die zum Teil auch ziemlich lang waren, weil es nicht so einfach ist, auch wenn man ein Fachexperte auf einem Gebiet ist, da so schnell wieder einen entsprechenden Job zu finden. Und nachdem ich nicht ein Mensch bin, der gerne dem AMS auf der Pelle liegt, sondern wenn, dann dem AMS eher zuarbeitet, habe ich mich als Consultant dann auch einmal bemüht, als Trainer wo tätig zu sein. Und in diesen eineinhalb Jahren, wo ich als Trainer tätig war, da kommt man mit unzähligen, vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Ein Thema, das dabei immer wieder aufgetaucht ist, ist, das war so in Einzelcoaching, Sie wissen, das AMS vermittelt ja dann immer so Firmen, die dann diese Einzelcoachings auch machen, wie kommen Leute am besten zu einem Job, und als alter Systemiker und Prozessdenker habe ich mir da eigene Prozesse erdacht, wie man das möglichst effizient gestalten könnte, zu einem Job zu kommen. Ich kann ohne stolz drauf zu sein sagen, ich bin einer derer gewesen, die die meisten Leute dazu gebracht hat, dass sie vermittelt werden konnten, weil ich einfach ein System gefunden habe, wie es mit dem ganzen Komplex am besten umgeht. Und bei diesen Einzelgesprächen, bei diesen Einzelcoachings, da kommt man mit unterschiedlichsten Leuten zusammen. Und da bleibt mir eine Sache im Gedächtnis, die möchte ich Ihnen gerne erzählen. War ein langer Tag, habe schon ziemlich viele Teilnehmer gehabt und war schon Abend, da ist man dann meistens als Trainer oder als Coach auch ziemlich streichfähig. Also man denkt sich, noch jemand, mein Gott, und dann schaue ich drauf, sehe ich den Namen, war das ein türkischer Name, aber an türkischen Namen erkennst du nicht unbedingt, ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Okay, die Tür geht auf, es kommt also eine Frau herein, so das typische Outfit, wie man es vom Brunnenmarkt kennt, nicht Kopftuch, lange schwarze Kleidung, denke man, hat das auch noch. Nicht? Also, was magst mit der jetzt? Und das, sie kommt alleine, nicht ohne Mann, das ist ja eh schon ein Wahnsinn. Nicht? Und dann denke ich mir, wahrscheinlich verstehst du jetzt auch gar nicht, wann die anfängt zum Reden. Und alles das habe ich kübeln können, die Frau konnte perfekt Deutsch, besser wie mancher von uns. Und dann hat sich herausgestellt, die hat also studiert in Istanbul an der Technischen Universität, hat ein Diplom und hat auch einen Kurs von Microsoft für Netzwerkadministration und so weiter. Man dachte, na blöd, kann die nicht sein. Nicht? Und das hat sich dann auch herausgestellt, die war super clever. Nur das Problem ist mit dem Outfit, wie kriegst du da was? Nicht? Bilder in unseren Köpfen, die kannst du nicht beschäftigen. Und ich hatte da das Glück, dass ich also jemanden kannte, der gerade so ein Unternehmen im Aufbau war, das in der IT-Branche tätig war, und habe denen gesagt, passt auf, schaltet einmal eure Bilder, wie so eine Person ausschauen könnte, ab. Schaut nicht auf das Äußere, sondern schaut vielleicht auf das, und das war ein Freund von mir, habe ich gesagt, schaut euch die an, ich glaube, die ist gut. Na warum? Ist sie so hässlich, dass man mir das sagt? So, nein, ist sie nicht, sondern das Outfit, aha. Da kannst du mir Näheres geben, sage ich, nein, will ich nicht sagen, weil sonst sagst du gleich, die willst du nicht haben. Mittlerweile ist sie Abteilungsleiterin in dem Unternehmen und hat das Unternehmen so auf Vordermann gebracht, die Frau war wirklich gut. Und in dem Gespräch ist dann auch ein Gespräch gekommen, und das ist vielleicht hochinteressant. Ich habe viele Teilnehmer immer wieder gefragt, was ist es für ein Zustand, wenn ich endlich den gewünschten Job bekomme? Und da sagen viele drauf, das ist super, das ist alles. Und da kommt auch ab und zu dieses Wort, das ist paradiesisch. Und wenn das Wort gefallen ist, dann habe ich gleich gefragt, definieren Sie mir das einmal, was ist das eigentlich für Sie Paradies? Die Frau hat das nicht gesagt, aber mir ist der Gedanke gekommen, jetzt frage ich die einmal, weil es mich nämlich wirklich von der Person auch interessiert hat. Wenn man muslimische Männer fragt, was das Paradies ist, wissen wir, was wir als Antwort kriegen. Ja? Aber mich, sag einmal, mich würde einmal interessieren, was kriege ich als Antwort von einer Muslima? Und die Antwort war verblüffend gut. Die hat mir wirklich zu denken gegeben. Die Frau sagte mir, ich möchte die Wirklichkeit rundherum so sehen, wie sie wirklich ist. Das ist für mich das Paradies. wenn ich keine Scheinbilder mehr vor mir habe, sondern wenn ich wirklich sehe, wie der andere denkt, natürlich auch mit der Transparenz von den Dingen, wie ich denke. Und damit war das Gespräch ja schon beendet, aber ich bin mit so einer Birne nach Hause gegangen, weil in meinem Kopf ist das unglaublich im Kreislauf gelaufen. Was hat man die da eigentlich für Botschaft vermittelt? Und das war eine dieser Denkanstöße, die mich dann ein bisschen weiter getrieben haben. Ein weiterer Punkt in dem ganzen Zusammenhang war schon eine Auseinandersetzung, die ich schon auf meiner Ausbildung als Physiker hatte, nämlich, dass wir sehr dogmatisch denken. In der Naturwissenschaft, ich weiß nicht, ist jemand davon, der ein bisschen betroffen ist von Naturwissenschaft hier erinnern? Einige, nicht? Also in der Naturwissenschaft haben wir Vorstellungen, wie Dinge funktionieren. Und dann gibt es in der Naturwissenschaft ja die bekannten Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel war zum Beispiel damals das heliozentrische Weltbild gegenüber dem Erdgebundenen. Also geozentrisches Weltbild. Das zweite war etwa der Sprung, den wir zwischen 1880 und 1910 hatten. Nicht? Einstein, Beginn der Quantentheorie und so weiter und so weiter, wo es also vorher fast unmöglich war, über dieses Thema zu sprechen. Der gute Heisenberg hat einmal gesagt, die Leute lernen nicht dazu, sondern bleiben in ihren Dogmatiken verhaftet. Das Neue kommt erst in der neuen Generation von den nächsten Wissenschaftlern. Wir sind nicht in der Lage, unsere Modelle, unsere inneren Bilder schnell zu ändern. Zum Teil sind wir gar nicht in der Lage, sie zu ändern. Interessant, ne? Wenn das einer behauptet von sich, der da tätig ist, und ich habe das Gefühl, das sage ich gleich vorab einmal, ich habe das Gefühl, dass wir heute, gerade jetzt in diesen Jahren, wieder in so einem Paradigmenwechsel, gerade in der Naturwissenschaft stehen. Da stehen so viele Fragen an, es ist auch verwunderlich. Vor nicht ganz einem Jahr hatte ich mit einem Nobelpreisträger ein kleines Gespräch bei einer Tagung und der meinte, naja, jetzt sind wir ja schon fast so weit, er war schon etwas älter, also ich gestehe ihm auch eine gewisse, sagen wir, nicht böswillig jetzt behauptete Altersdemenz zu. Wir wissen jetzt schon 98-99% aller Dinge, die es in der Natur gibt, das restliche Prozent, das schnupfen wir in den nächsten Jahren auch noch auf. Und ich musste ihm widersprechen, ich glaube heute, es ist genau umgekehrt. Wer heute etwa in der theoretischen Physik hineinschaut, ein bisschen YouTube und Internet macht es ja möglich, dass man sich da ein bisschen schlauer macht, dann kommen es drauf, dass dann mehr Fragen aufgetaucht, als je Antworten zu finden wären. Also in Wirklichkeit stehen wir da genau auf der anderen Seite. Aber wir haben dogmatisch in unserem Inneren die Vorstellung, so muss es sein und ich habe recht. Ich habe dann mit einem Evangelisten, namentlich werden vielleicht einige von den Herren ihn vielleicht kennen, der Klaus Vollmann, sagt Ihnen der was? Klaus Vollmann war ein Berliner Evangelist, der aber hier in Österreich, vor allem in Westösterreich, einige Male sehr interessante Vorträge gehalten hat. Und der hat mir einmal gesagt, Fritz, auch als Christ darfst du an Dingen rütteln, an Dogmas. Und darfst auch einmal 90 Grad zur Seite gehen und ein ganzes Gebilde einmal von einer anderen Seite anschaut. Heißt nicht, dass man am Bild was ändert, aber man schaut sich das Bild von einer anderen Richtung an. Und da kommen ganz interessante neue Erkenntnisse. So nach dem Thema, denken wir doch mal, könnte nicht auch sein, dass Doppelpunkt, Punkt, Punkt, Punkt. Und das möchte ich jetzt aufgrund dieser Einführung, die ich da jetzt gemacht habe, mit Ihnen zum Thema Heilsgeschichte machen. Könnte sein, dass diese Begriffe der inneren Bilder, die wir haben, die ja auch einen neurologischen Aspekt haben, was heute nämlich noch dazu kommt, ist, wir können seit etwa 2,5 bis 3 Jahren neurologische Befunde in Echtzeit aus dem Gehirn auslesen. Ich glaube, das ist den meisten von uns noch gar nicht bewusst. Es gibt neue Geräte, wo Sie also mit diesen ganzen Spintomographen und den ganzen Tomografien wirklich dem Gehirn beim Denken zuschauen können, in Echtzeit. Das heißt, wenn einer sagt, jetzt denke ich an das, dann kann ich das sozusagen nach... Ist viel komplizierter und noch keine Deutung möglich, aber... Ein paar interessante Fakten sind schon aufgetaucht. Unter anderem hat sich erwiesen, dass unser Gehirn schon denkt, bevor es in unser Bewusstsein gekommen ist. Was das für Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Aber es ist das Faktum. Da fängt was in uns an und dann kommt's. Das Zweite ist, dass wir diese inneren Bilder auch wirklich haben, hat einen physiologischen Aspekt. Versuchen wir das ganz kurz einmal noch zu beleuchten. Wenn ich etwas sehe, wenn ich Ihre Runde jetzt hier sehe, dann sind das Lichtstrahlen, die auf meine Netzhaut kommen und die Netzhaut speichert, schmeißt das ins Gehirn nach hinten und mein Gehirn muss das jetzt verarbeiten. Das heißt, ich weiß per se nicht, dass hier jetzt diese und diese Person sitzt, sondern ich weiß es, weil ich das sozusagen als eine Art innere Erfahrung von vornherein schon habe und konstruiere mir das laufend neu. Das heißt, ich korrigiere dieses Bild laufend, aber im Prinzip muss ich das Bild erst einmal haben. Sonst weiß ich nämlich nicht, dass Sie Menschen sind, die da vor mir sitzen. Wie gut das stimmig ist, sieht man auch an der Entwicklung von Kleinstkindern. Es hängt nämlich hochinteressant, es hängt zusammen nach in der postnatalen Prägungsphase bei einem Kind, dann an, wenn das Kind zum ersten Mal das sogenannte Ich-Bewusstsein bekommt. Sie wissen, wie das geht, nicht? Ein ganz Neugeborenes reagiert auf die Umwelt zunächst einmal überhaupt nicht, weil es diese Bilder nicht in sich hat und nicht zuordnen kann. Und dann kommt irgendwo einmal das Lächeln der Mutter und da gibt es diesen berühmten Versuch, ich weiß nicht, ob Sie das bei Ihren Kindern gemacht haben, ich habe es probiert, weil meine Frau Psychologin ist, müssen wir alles ausprobieren. Unter anderem einen Karton geschnitten mit einem lächelnden Mund, ne? Und zwei Augen, ausgeschnitten aus Karton. Und den Holz, den Säugling hin und der fängt zum Grinsen an, weil er da drinnen sozusagen die äußere Kontur der Mutter erkennt, als Wiedererkennungswert, als etwas, was konstruiert, aufgebaut ist, ein Bild, das sich in uns stattfindet. Das heißt, das Thema, dass wir innere Bilder haben, ist stimmig. Das kann man damit auch ganz gut nachweisen. Und heute kann man es durch neurologische Untersuchungen immer deutlicher nachweisen. Was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich eine beschränkte Wahrnehmung der Umgebung haben. Immer. Von der Physik her klar, das elektromagnetische Spektrum, zu dem unser Sehen und das Licht gehört, wir sehen zwischen 300 und 900 Nanometer. Wir hören zwischen 20 Hertz und junge Leute 20 Kilohertz, wir Älteren 12, 14 Kilohertz. Das heißt, wir haben in allen unseren Wahrnehmungen, auch beim Taktilen, auch beim Riechen, auch beim Fühlen, Wärmefühlen und so weiter, immer nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Spektrums. Erst durch die moderne Technik, dadurch, dass wir heute alle Hilfsmittel einbauen, haben wir jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel das gesamte elektromagnetische Spektrum auch abzubilden. Aber prinzipiell ist unsere Welt nach außen, die wir wahrnehmen, beschränkt. Und das muss also sein, weil wir werden total überfordert an den Informationen, die wir sonst hereinbekommen, die wahrscheinlich für unser Überleben auch gar nicht wichtig sind. Also sinnvoll, dass wir nur diese kleinen Ausschnitte sehen, aber damit haben wir von der Wirklichkeit, von dem, was draußen wirklich ist, eigentlich wenig Ahnung, sondern haben innere Bilder, innere konstruierte Bilder. Soweit zu den In-Output-Parametern, die wir haben. Und das ist natürlich auch ein Hindernis, weil da steckt noch viel mehr dahinter. Überlegen Sie einmal, Sie alle kennen wahrscheinlich diese Theorien der Kommunikation. In der Kommunikation rede ich mit Ihnen und in Wirklichkeit hören Sie ja nicht nur meine Stimme und das, was logisch-kognitiv dahinter steht, sondern Sie lesen ja auch zwischen den Zeilen. Mal ist das ein unsympathischer Typ, der da oben steht und der da redet und so weiter. Das läuft ja in Ihren Hinterkopf ab. Zum Teil kommt das dann ab und zu mal als Bild hoch. Aber im Normalfall, im Gegenteil, ich vermute sogar noch viel mehr. Ich glaube, dass wir uns auch im Unterbewusstsein zu Unterbewusstsein austauschen. Das wissen wir oft gar nicht. Aber Antipathie oder Apathie oder sonstige, die hier die empathischen Dinge, die sind uns ja zum Teil gar nicht bewusst, aber wir tauschen sie aus. Ganz wichtig, weil da komme ich später noch einmal drauf zurück. Und weil das alles so ist und wir unsere innere Bilderwelt haben, leben wir natürlich auch sehr gut und sehr bequem in unseren Lebenslügen. Nun auch nicht. Wir haben unser Weltbild und unser Weltbild muss ja richtig sein, weil es ist ja meins. Ne? Ob das jetzt richtig ist oder nicht, objektiv betrachtet spielt ja keine Rolle, weil Objektivität gibt es ja dabei auch nicht. Weil jeder, der das beurteilt, hat ja auch wieder ein objektives Bild und beurteilt aus seinem objektiven Bild mein objektives und der Gänsefüßchen jetzt objektives Bild. Und damit versteht sie vielleicht auch das, was diese Muslima wollte. Eigentlich ein innerer Wunsch von uns. Und auf das komme ich immer wieder darauf zurück. Was ist die Wirklichkeit? Sie wissen, da gibt es große Philosophen auch, wie Watzlawick und so weiter. Nicht? Da gibt es sogar ein Buch, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Was ist die das denn? Naja, und das hat mich Jahre beschäftigt. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meinem Physikprofessor, weil mein Physikprofessor auf der Technischen Universität gemeint hat, und diese Formel, die er jetzt da an die Tafel geschrieben hat, ist absolut sicher, eindeutig. Und ich habe mir gedacht, naja, stimmt das? Das war so ein Fallgesetz mit entsprechendem Aufprall einer Stahlkugel auf einer Glasplatte und wie die springt und wie du das berechnen kannst und so weiter. Wunderbar. Nur haben wir dann gedacht, wenn du die Realität anschaust, stimmt das nicht. Weil die Kugel springt nicht immer gleich wieder nach oben, sondern springt ein bisschen nach der Seite und so weiter. Warum ist das so? Warum sind nicht zwei runterfallende Dinge gleich? Die müssten ja nach den Kausalgesetzen dieser Formel vollkommen ident sind. Sind sie aber nicht. Und da bin ich dann natürlich gestoßen auf die Chaos-Theorie, auf alle die Dinge, die dahinter liegen. Das heißt, wenn Sie eine Kugel fallen lassen oder ein Pendel pendeln lassen, dann folgt das zwar zunächst den Kausalgesetzen, aber in der Folge weiterer Anwendungen dieser Gesetze weicht das immer weiter und weiter ab. Und irgendwann einmal sind Sie in einer Situation, wo das ganz unterschiedliche Werte annehmen kann. Das heißt, die Natur tickt ein bisschen anders wie wir. Und jetzt will ich wieder zurück auf unser Denken. Wir denken sehr stark in Kausalgesetze und sagen, so muss es sein. Und wir wissen, wir haben gerade vorhin ein bisschen über Politik gesprochen, das ist ja die Grundlage der Nicht-Kausalität. Da ist alles chaotisch. Ne? Aber warum ist es so? Weil es so viele unterschiedliche Parameter in den rückbezüglichen Parametern gibt, die das beeinflussen, dass das nie kausal sein kann. Nur das glauben wir nicht. Wir glauben immer wieder, mit Gesetzen, die wir sozusagen, jetzt meine ich nicht juristische Gesetze, sondern Gesetze des Ablaufes, der Prozesse, beschreiben wir das, was da ist. Und das ist nicht so. Gehen Sie in die Natur, ein bekannter Professor, den ich in Stuttgart kennengelernt habe, Professor Lauterborn, hat einmal von sich gesagt, ich bin ein Denker des Chaos, denn die Welt ist nicht linear. Wir glauben immer nur, die Welt ist linear, aber sie ist nicht linear. Und das ist aber in unseren Köpfen so verhandelt. Und das ist eine der Punkte, die wahrscheinlich jetzt in Schwanken geraten und einen Paradigmenwechsel hervorrufen, dass wir da anders denken müssen. Ganz schwierig. Naturwissenschaftler steigen da nicht drauf ein. Chaostheorie ist vor einigen Jahren einmal ganz groß geworden und wieder sehr schnell in der Versenkung verschwunden. Nicht, weil sie falsch ist, sondern weil alle gesagt haben, das ist unelegant. Es ist unelegant, wenn man keine analytische Lösung zu einer Differentialgleichung findet. Nur die echte Lösungen bringen, das ist die Natur. Das ist unser Denken verhaftet. Und so ist es auch, und jetzt komme ich zum Kernpunkt, so ist es auch mit der Sicht auf das, was man Heilsgeschichte nennt. Ich habe mir dann sehr oft gedacht, da gibt es eine Philosophie im Hintergrund, ich weiß nicht, ob Sie die jemals gehört haben, aber die meisten wahrscheinlich schon von Ihnen. Diese inneren Bilddenker haben ja auch eine philosophische lange Geschichte. Das fängt bei Platon schon an, der schon Ansätze dazu hat. Und das geht dann durch die ganzen verschiedenen Philosophien. Und heute ist es vor allem von Ernst von Glaserfeld und so weiter seiner gemachten radikalen Konstruktivismus-Idee. Die Idee, dass wir die Wirklichkeit überhaupt nicht wahrhaben können, sondern die Wirklichkeit immer nur einzig und allein in unserem Kopf ist. Kann man darüber nachdenken, wie man will, aber es hat sehr viele Dinge, die dafür sprechen, dass es so ist. Ich habe einen Namen dafür gefunden. Ich habe gesagt, diese Innenwelt, die jeder von uns hat, nenne ich das persönliche innere Universum. Jeder von uns hat eine Vorstellung und Universum heißt, steht jetzt nicht für das Universum im kosmischen Sinn, sondern für das Universum des Universalen, das ich unmittelbar um mich habe. Nicht mein ganzes Denken spielt sich als persönliche Innenwelt ab. Wenn das so ist, und es scheint so zu sein, da komme ich jetzt auf den Klaus Vollmann zurück, dann denken wir doch mal, die Heilsgeschichte aus dieser Richtung zu beleuchten. Das heißt, wir treten aus dem jetzigen klassischen Sicht, wie wir Heilsgeschichte sehen und wie wir es von den Kirchen auch hören und wie wir es von unseren Glauben vielleicht auch verstehen, einmal ein Stück zur Seite und schauen Sie es aus einer anderen Perspektive, sagen wir von 90 Grad an. Ergibt sich da ein anderes Bild, ergibt sich da eine andere Auswirkung, hat das andere Vorstellungen. Das heißt nicht, dass das jetzt dogmatisch sein muss, sondern im Gegenteil. Das heißt, wir sollten flexibel werden. Wir sollten ein höheres Maß an Flexibilität an den Tag legen, auch die Heilsgeschichte so vielleicht mal anders zu sehen. Und ich habe das gemacht vor 8 Jahren, habe ich so 8 bis 9 Jahren, im Kreis von unseren Bibelrunden habe ich einmal angefangen mit der Idee und natürlich, na klar, als erster steigst du einmal auf die Seife, nicht, weil dich alle aufmachen, mach Strich und Faden und meinen, so kann das nicht sein und das ist falsch. Und irgendwann einmal waren ein paar Freunde in meiner Umgebung, die gesagt, denk das mal weiter, wir finden die Idee gar nicht so schlecht. Und dann habe ich begonnen weiter zu denken und zu suchen und da ist mir sehr viel aufgegangen und ich möchte jetzt etwas vielleicht gleich generell dazu sagen, nehmen Sie das als einen Gedanken mit, nicht mehr, als einen Ansatz und versuchen Sie selber drauf zu kommen, was das für Relevanz hat, wenn man die Heilsgeschichte daraus sieht, dass wir eigentlich eine Vorstellung haben, wie Heilsgeschichte auszusehen hat, aber nicht eine objektive Sicht, wie sie wirklich ist. Wichtiger Satz. Wir wissen nicht, wie die Heilsgeschichte wirklich ist. Wir haben eine Vorstellung davon, wie sie sein sollte und wie wir alle wissen. Nicht? Interpretationen aus der Bibel werden ja auch laufend immer wieder im Laufe der Zeit immer wieder ein bisschen anders gesehen. Auch meine ist von meiner Person geprägt und ich denke mir, wie das ist. Aber jetzt denkt man das einmal radikal durch. Lassen wir uns einmal auf das Spielchen ein. Und da können wir mal anfangen beim 1. Moses 1, bei der Schöpfungsgeschichte, beim Sündenfall. Weil das ist das erste signifikante und interessante Spiel. Überlegen Sie mal, was da passiert ist. Die klassische Theologie will ich jetzt gar nicht parallel dazu stellen, weil die kennen Sie eh, also wie die Meinung dazu ist. Und ich hoffe, Sie kennen wahrscheinlich auch diese Geschichte mit dem Apfel und mit der Eva und mit den ganzen Sachen. Aber lass uns einmal denken, könnte das auch anders gewesen sein. Bei gleichem Wort, aber mit anderen Interpretationen. Waren die Leute, Adam und Eva, Adam steht ja für den Begriff Mensch und Eva für den Begriff Frau. Das heißt, ob das jetzt personenbezogen ist, was die Evangelikalen behaupten, oder ob das jetzt sozusagen allgemein bezogen ist, was die eher kritisch-historischen Teilnehmer an der Diskussion behaupten, sei einmal dahingestellt. Mensch und Frau im Paradies. Sie können nachlesen, ich habe die Bibel jetzt nicht mit, sonst hätte ich sie Ihnen vorgelesen, an 1. Buch 1, also 1. Moses 1, 15 steht drinnen, dass die Menschen im Paradies gearbeitet haben. Also nichts mit gebratenen Tauben und in der Hängematte ist nicht. Gott geht spazieren durch das Paradies und wir hackeln. So ein Bild. Wissen Sie, dass dieses Bild, das so weit gedanklich von uns entfernt ist, einer der Grundgedanken war für die sehr, sehr böse, heute wieder oft diskutierte Theorie der Ausbeutung von Menschen. Auf das haben sich zum Beispiel die Pflanzer im Süden der Vereinigten Staaten bezogen, wenn sie Sklaverei gerechtfertigt haben. Nur ein Nebengedanke, aber das ist ein Bild, das sich daraus abgeleitet hat. Nur, es steht halt auch drin, und das muss man auch sagen, dass Gott uns da die Verantwortung dafür übergeben hat. Er hat gesagt, okay, hackelt's, aber ihr seid ja verantwortlich dafür, was da rennt. Dann wird gesagt, Gott hat uns gesagt, also von den beiden Bäumen darfst du nicht essen und so weiter, das kennen wir alles. Das heißt, es gibt sehr wohl einen Auftrag, zu wissen, was für uns, wichtig, für uns gut und was für uns nicht gut ist. Wenn nämlich dann in der Bibel nachher steht, wo dann der Böse sagt, der Verführer sagt, und wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr die Erkenntnis haben und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Was heißt das? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Das klingt ja interessant, nicht? Und da fährst du einfach beim Lesen drüber, nicht? Hast stutzende Male gelesen, aber eigentlich denken wir nicht drüber nach, was das heißen könnte. Es könnte heißen, dass wir vorher blöd waren und nachher sind wir dann gescheit worden, wenn wir den Apfel gegessen haben. Glaube ich nicht, weil vorher uns von Gott die Verantwortung für dieses Paradies übergeben wurde. Da musst du einfach clever sein, weil von selber jeder, der einen kleinen Garten hat, weiß, also da kannst du viel Blödsinn machen. Ne? Also ein gewisses Maß an Intelligenz ist dafür notwendig, dass du das kannst. Also wir könnten vorher nicht dumm gewesen sein und dann die Erkenntnis bekommen haben. Für was steht aber dann eigentlich drinnen Gut und Böse und Erkenntnis? Denken Sie einmal nach. Ich vermute jetzt, und das ist jetzt meine Vermutung, wie gesagt, denken wir mal, es könnte sein, dass wir das, was wir gewusst haben im Paradies, verworfen haben und in unserer Innenwelt unsere eigene Diktion von Gut und Böse installiert haben. Wir haben uns losgelöst von dem, was Gott uns gesagt hat und gesagt, tschüss, ich weiß jetzt, was Gut und Böse ist, du brauchst mir nichts mehr dazu. Und damit das auch abgesichert ist, ich konstruiere mir jetzt meinen eigenen Gott. Ich brauche den immer mehr. Zack. Das ist ein Ansatz, nicht? Wenn Sie diesen Ansatz jetzt einmal anschauen, der da passiert ist, und diesen Ansatz einmal denken, könnte sein, dass diese Sicht auch eine Relevanz hat. Und da muss jeder für sich einmal in sich hineingehen, denn das zieht sich durch tausende Jahre bis zu uns heute. Wir stehen heute wieder vor der gleichen Frage. Akzeptieren wir das als eine Normalität oder gibt es darüber hinaus noch was anderes? Ist es so, dass unsere Vorstellung von Gott die richtige ist? Jeder wird von sich behaupten, ihr habt die richtige Vorstellung. Und wenn Sie zwei miteinander reden, und Sie reden in Bibelkreisen vielleicht einmal, oder es ist gut, wenn man solche Kreise hat, weil da wird dieses Bild auch ein bisschen entschärft, dass jeder von uns in seiner Vorstellung etwa von Gott oder auch von den Begriffen, ethischen Begriffen, gut und böse hat, einmal ein bisschen abgeschliffen, wie sich, dass ein anderer das eigentlich nicht ganz so sieht wie ich. Aber gibt es eine objektive Sicht von dem Ganzen? Und eigentlich ist die gesamte Heilsgeschichte, das sage ich jetzt einmal so über alles drüber, die gesamte Heilsgeschichte ist genau diese Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung zwischen meinen inneren Vorstellungen und der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist anders wie meine Vorstellung. Das ist ein brutaler Satz. Gehen Sie einmal in sich hinein und denken Sie einmal drüber nach. Vielleicht liege ich total falsch. Vielleicht ist meine Vorstellung eine vollkommen falsche Vorstellung, die ich habe. Und die kollektiviere ich dann auch noch, nicht? Ich nenne das dann zum Teil auch Religion. Religion ist ja eigentlich der Begriff mit dem Ding des, der Transzendenz in irgendeiner plausiblen Weise zu tun zu haben. Ich habe mich ziemlich entfernt davon, muss ich ehrlich sagen, seitdem ich mich mit dem beschäftige. Ich denke mal, über Transzendenz verstehe ich nichts. Ich bin zwar Physiker, ich weiß heute, dass da unglaublich viel passiert heute in der theoretischen Physik, aber Transzendenz kommt dort nicht vor. Und ich traue mich darüber nicht zu sagen, es gibt sie nicht. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß es nur aus Ergebnissen. Es gibt Ergebnisse, die deuten darauf hin, dass, Punkt, nicht viel mehr und nicht viel weniger. Aber ich würde mich nicht trauen, etwas darüber zu sagen. Was ich mich traue zu sagen, über die Auswirkungen können wir diskutieren. Was passiert denn sozusagen in unserem Lebensschicksal, wo man sagen können, na servus, das hätte auch anders ausgehen können, nicht? Da war dann, wie wir immer so gerne sagen, der berühmte Engel, der Schutzengel, der dann uns geholfen hat, dass wir gerade vor dem Auto noch blitzartig über den Zebrastreifen gekommen sind, weil der hat sich hautnah meinen Rockzipfel erwischt mit 100 Sachen. Gerade noch geschafft, ne? War ein Schutzengel, der hat angeschoben. Ne? Sind unsere Vorstellungen, aber vielleicht nicht falsch, weiß ich nicht. Wie gesagt, entzieht sich meinem Wissen. Was ich aber weiß, ist, dass ich schrittweise jetzt einmal durch die gesamte Heilsgeschichte durchgehen kann und vielleicht auch definieren kann, dass es da vielleicht ein anderes Ziel gibt von der gesamten Heilsgeschichte als das, was ich bisher geglaubt habe, dass es ist. Ich möchte einmal ein paar Fälle aufgreifen dazu. Also dieser Sündenfall ist passiert und wir haben unser eigenes Gottesbild gemacht und wir haben unsere eigenen Definitionen von Gut und Böse gemacht. Und Gott hat daraufhin gesagt, liebe Leute, so kann ich euch dann bei mir nicht brauchen. Weil dann setzt ihr die Pflanzen, die ich euch gepolt habe, verkehrt herum ein mit der Wurzel nach oben, raus aus dem Paradies. Und dann gibt es ja diese berühmten Erzählungen, wo ist denn das Paradies gewesen? Nicht? Da gibt es ja einen Ort, den man sucht. Überlegen Sie einmal, wenn Sie diese Denkstruktur drüber haben, ist jeder Ort auf der Erde gut genug dafür. Es ist unsere Innenwelt, die sich verändert hat. Wir haben eine andere Innenwelt bekommen, nämlich unsere eigene und unsere eigene Sicht. Fragte mich letztens im Bibelkreis einer und sagt, ja Fritz, das ist ja ganz schön, aber wo steht dann dieser Engel mit dem Flammenschwert, der den Zugriff zum zweiten Baum verhindern soll? Nämlich der zweite Baum ist der Baum des ewigen Lebens. Das ist eine gute Frage. Ne? Die gute Frage, gibt es eine theologische Antwort drauf? Dieser Engel ist nicht mehr da heute. Den hat Jesus Christus weggenommen. Wir haben heute Zugang zum ewigen Leben, allerdings schaut es ein bisschen anders aus, wie das, was wir uns vorgestellt haben. Tatsache, das ist die theologische Sicht. Überlegen Sie einmal, wie könnte das aus der Sicht dieser Innenwelt ausschauen? Vielleicht könnte es doch sein, dass wir damit ein Stück mehr Realität sehen, als wir derzeit noch registrieren wollen. Ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, und zwar einige ganz interessante Beispiele, die sehr, sehr stark darauf hindeuten, dass das durchaus eine stimmige Sicht ist. Unmittelbar nach dem Sündenfall kommt Kain und Abel. Ist Ihnen schon mal, ich bin immer so ein kritischer Nachdenker, nicht? Kain und Abel, der Abel war der Ackerbauer, nicht? Der Kain war der, der durch die Gegend gezogen ist. Warum ist der eine dem anderen bevorzugt worden? Ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe viel nachgedacht darüber. Denk mal, ist ein Ackerbauer der Kain war der Ackerbauer, so, und der Abel war der Jäger und Sammler. Ist der Jäger und Sammler stärker von Gott abhängig, also abhängig von dem, was durch Zufall sich ergibt, und ist der Ackerbauer der sagt, ha, bin ich gut und das ist schlecht, nicht? Wenn ich mir einbilde, ich bin der Chef in dem Ganzen?
Ja, dann.
Ist das der Grund? Ehrlich gesagt, das sind alles schwache Gründe. Ich habe mit Theologen geredet, die an der Universität Wien studiert, katholischen, evangelischen, und eigentlich konnte man keine wirkliche Antwort geben drauf. Da gibt es sehr, sehr viele exegetische Auslegungen dazu, aber nicht wirklich eine, die griffig ist. Und weil das so ist, habe ich mir dann überlegt, und Sie können sich das noch vielleicht anders überlegen, aber ich habe mir überlegt, könnte sein, dass das innere Bilder von Gott waren, die gar nichts mit der Tätigkeit der Person zu tun haben, sondern die aus der persönlichen Struktur herauskommen. Denn ich weiß nicht, wie weit Sie sind, Ältere dabei, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an die Religionsbücher, vor allem die evangelischen, da kann ich mich gut erinnern an ein Bild, da siehst du die beiden, ne? Der eine opfert vor dem Altar und der Rauch steigt nach oben auf und der andere und der Rauch kommt runter, wie wenn das ökologische Vorwegnahme von gesunden Verbrennern wäre, ne? Und das eine ist also angenommen worden und das andere nicht, leitet derjenige darauf ab. Was in Wirklichkeit im Kopf passiert ist, meins ist nicht angenommen worden, hat der Kain gesagt, und mein Bruder seins ist angenommen, dieser Hund, den haue ich jetzt den Schädel ein. Neid, Geiz, Egoismus, sind alles die Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber die wirkliche Definition, warum das so ist, gibt eigentlich die Bibel keine wirkliche Auskunft. Nehmen wir mal an, es war diese innere Welt, die so unterschiedlich zwischen beiden waren, die das eben bewirkt haben. Da können Sie jetzt schrittweise durch diese gesamten ersten Geschichten, erstes, zweites Buch Moses durchgehen. Schauen Sie mal, wenn Sie alles aus der Sicht her versuchen zu beleuchten, kommen Sie drauf, das ist alles relativ stimmig. Turmbau zu Babel und Sprachverwirrung. Da hat sich die Sprache nicht verwirrt, sondern die inneren Bilder sind auseinandergelaufen. Wir kennen das heute, nicht? Wir haben ja auch solche Probleme, nicht? Also gibt's ja. Ich denke nur, wir haben bei unseren Flughafenproblemen nicht mit Skylink gehabt, wo da dauernd unterschiedliche inneren Bilder gelaufen sind, wie das ausschauen sollte. Und jetzt habe ich mal gehört, die Berliner haben erst ein Problem. Ne? Das ist ja unseres nur ein Lärcherl dagegen. Ne? Da sind Unsummen, Milliarden daneben gelaufen, weil der eine Architekt was anderes gemeint hat wie der andere. Man konnte sich nicht finden, man konnte sich nicht austauschen, man konnte keinen Konsens finden. Was läuft in der Ukraine jetzt, gerade dieser Tage ab? Unterschiedliche Bilder im Kopf. Jeder hat seine Vorstellungen, wohin die Ukraine driften soll. Und es ist ganz schwer, die zusammenzubringen und zu sagen, jetzt tauschen wir uns einmal aus. Vielleicht sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Auf den Gedanken kommt man ja zunächst einmal gar nicht. Kann nur hoffen, dass von außen stehende Mediatoren die vielleicht dann doch noch zusammenbringen, bevor es ganz hart kracht. Aber das ist doch eigentlich die Krux unseres Lebens. Und gehen wir ins ganz kleinen Bereich hinein. Auseinandersetzungen in der Familie laufen doch genauso. Alles, wo Konflikte drinnen sind, liegen doch eigentlich daran, dass wir uns so ganz schwer in die andere Seite hineindenken können. Und das ist nämlich schon einer der Ansatzpunkte. Sie kennen die Konfliktlösungsstrategien. Ich nehme mal an, die meisten von Ihnen haben sie sicher schon einmal irgendwo gehört. Ne? Also einer der Punkte ist, versetze dich mal in die Lage des Gegenübers und versuche das von der Seite zu beleuchten. Vielleicht leuchtet dir dann ein Lämpchen auf, dass du drauf kommst, warum der oder diejenige so agiert und nicht anders. Aber das tun wir in den wenigsten Fällen. In den meisten Fällen beharren wir auf unserem Ich und auf der Welt, die wir in uns haben. Gut, das können Sie jetzt so durchgehen, dann komme ich zu einem Punkt und dort ist es vielleicht am signifikantesten sichtbar. Das ist diese Geschichte von Abraham mit seinem Sohn Isaac. Das ist ja wirklich eine Donnergeschichte. Sie wissen das, es ist diese Geschichte von der Opferung seines Sohnes, eines lang erwarteten Sohnes, und jeder, der von ihnen Vater ist, dem läuft es eiskalt über den Buckel runter. Stellen Sie sich mal vor, das ist ein Thema, das uns treffen könnte. Wir haben Jahre auf ein Kind gewartet, sind schon uralt worden. Unsere Frau ist schon jenseits von Gut und Böse und plötzlich klappt das mit dem Kinderkriegen. Und dieser Sohn kommt, dieser Sohn ist da, der heißest ersehnte Sohn, dem also Prophezeiungen jede Menge drüber gegangen sind, dass er also der Urgrund eines Volkes und ich weiß nicht, was alles sein sollte. Und dann sagt Gott in der inneren Stimme, lieber Mann, jetzt packst du deinen Sohn, ein Bündel Holz, und du marschierst es darüber auf den Moriter. Und er sagt es definitiv, steht in der Bibel drin. Nachlesen bitte im ersten Buch Moses 22. Also, erster Buch Moses 22, 11. Opfere deinen Sohn. Da steht expressis verbis drinnen. Also ich möchte auf diesem mehrtägigen Marsch vom Abraham nicht in seinen Kopf gesessen sein, was da in dem seinen Kopf vorgegangen ist. Vielleicht jeder von Ihnen, der Vater ist, kann sich das ungefähr vorstellen, was da in dem sein Kopf abgelaufen ist. Geheimnisvoll ist, dass er gehorsam war, dass er diesen Weg gegangen ist. Und wir wissen, wo die Geschichte ausgegangen ist, nicht? Wie er das Messer angesetzt hat, plötzlich kommt die Stimme, halt, stopp, schau, da drüben ist ein Bock, den nimmst du jetzt, dein Sohn binst los. Und dann, ich habe dich für gut befunden und geprüft und das ist alles krass. Nur wir übersehen, wenn wir diesen Bibeltext lesen, etwas ganz Wichtiges. Schauen Sie bitte die Stelle wirklich mal genau an. Nehmen Sie sich die vor. Das ist 1. Mose 22, 11 und folgende Verse. Da steht nämlich erst überall, und Gott sagte ihm und Gott und so weiter. Und in dem Moment, wo er das Messer ansetzt, spricht nicht mehr Gott, sondern der Herr. Da switcht was um. Das ist plötzlich jemand anderer. Ich habe das exegetisch Leuten auf der theologischen Fakultät gefragt, sagen, ja, das ist uns auch ein Rätsel, aber es ist so. Und eigentlich, Luther hat das übersetzt und auch andere Übersetzer haben das immer so übersetzt, weil im einen Fall steht nämlich Adonai und im anderen steht Yahweh. Und Yahweh war der Gott der Israeliten und Adonai war so der übergeordnete Schöpfergott. So ist die Zuordnung. Aber im Prinzip ist es alles eins, meinen Sie. Und die Frage ist, ist das so? Könnte sein, und das ist wieder konjunktiv, könnte sein, dass das erst Abrahams innerer Gott war, der ihm befohlen hat, das zu tun, weil er sich selbst aus dem Unterbewusstsein heraus prüfen wollte. Und Gott ihm auch durchaus diesen Gedanken gegeben hat, aber aus dem Unterbewussten heraus. Er wusste nicht, dass es eigentlich der ganz große Gott war, der ihm das gesagt hat, sondern es war, nur ja, bis zu dieser Grenze zu gehen. Und dann sieht Gott, heute mein lieber Freund, so nicht, weil da ist ja meine ganze Vorstellung von der Heilsgeschichte dahin, wenn du das tust, dann nicht. Und dann tritt eben der Herr ein. Tatsache ist, dass das im Wort drinnen steht. Schauen Sie es noch. Expressis verbis. Ich kenne keine Übersetzung, wo dieser Wortwechsel nicht vorkommt. Auch in der Hoffnung für alle und so weiter. Überall dieser Wortwechsel. Und das sollte doch zu denken geben. Es geht dann, wenn Sie weiterschauen, das ganze Alte Testament durch. Immer die Auseinandersetzung. Die Priester haben ihre Vorstellungen von Gott. Ihre inneren Vorstellungen. Ihre inneren Vorstellungen von Strukturen. Wie sollen die abgeleitet werden? Und Sie wissen, was die gemacht haben. Ne? Die haben aus einem Gebot ein zweites und ein drittes und ein viertes. Zum Schluss standen 612 Gesetze, die zu befolgen waren. Bis heute, nicht? Orthodoxe Juden, das ist ein Wahnsinn. Nicht? Lesen Sie einmal den Katalog durch. Das ist irre, nicht? Der Talmud-Text ist so groß und die ganzen Anweisungen gingen über Dutzende Seiten, die du damit zu befolgen hast. Ein dogmatisches Weltbild, das den Menschen zwingt, Dinge zu tun. Und das ist im Alten Testament immer wieder so, auch das, was Propheten für Aufgabe hatten. Lesen Sie mal bitte, der Jesaja, dem ist ja noch halbwegs gut gegangen, aber der Jeremia war ein armes Schwein, bitte. Also den Jeremia nachzusagen, ein toller Job, ein Prophet zu sein, da bitte kein Jeremia. Ne? Kann ich ein gutes Buch empfehlen, stammt von Franz Werfel, unserem bekannten österreichischen jüdischen Schriftsteller, der wunderbar in diesem Buch hört die Stimme des Herrn. Ich weiß nicht, ob es antiquarisch erreichbar ist, aber wenn Sie es irgendwo sagen, nehmen Sie es sich zu Herzen, lesen Sie es durch. Eine dicke Schwarte, die gesamte Geschichte des Jeremias aus der Sicht von Franz Werfel beschrieben. Ganz stimmig, stimmt mit der Bibel 100% überein. Aber er hat es natürlich literarisch ausgeschmückt und ergänzt mit jenen jüdischen Teilen, das jüdisches Denken ausmacht. Hochinteressant, wie Jeremia wirklich getrieben wird von diesem Gott und einen Nachteil nach den anderen in Kauf nimmt. Und wir wissen, das waren nicht lustige Sachen, die der da erlebt hat. Die Umgebung reagiert nicht drauf, weil die in ihren eigenen Bildern verhaftet das alles für falsch erkennen. Nicht akzeptieren können, dass da einer kommt, der sagt, Moment, liebe Leute, die Wahrheit schaut anders aus. Das ist nicht die Wirklichkeit, die ihr denkt. Aber jeder, der dagegen gestanden ist, war der Meinung, ich habe Recht. Ich kann das auch beweisen. Und wir wissen ja heute, da kommen wir zu dem, was ich vorhin von Physik gesagt habe. Nicht? Die Physiker vor dem Paradigmenwechsel haben das alles bewiesen, dass das so ist. Das war nicht so leicht, das aufzubrechen und zu sagen, das ist anders. Weil wir vorhin von diesem geozentrischen Weltbild gesprochen haben. Diese Leute haben das bewiesen, indem sie gesagt haben, wir können zukünftige Planetenbahnen genauer berechnen, wie das Kepler erst am Anfang konnte. Also müssen wir Recht haben. Der Beweis liegt doch auf der Hand. Du kannst das Sonnenfinsternis nicht so genau berechnen wie wir. Also müssen wir Recht haben. Und heute wissen wir, sie haben Unrecht gehabt. Aber das war so drinnen. Beweis den Gegenteil. Und beweis hier einmal den Gegenteil. Die Propheten sind auch gerannt, auf gut Deutsch gesagt. Weil die anderen gesagt haben, na Moment, halt. Wir haben die absolute Wahrheit. Du bist ja ein Nichts. Du bist ja gar niemand. Du kommst da irgendwo da unten vom Jordan rauf und willst uns erzählen, was da los ist? Na, wirklich nicht. Israel und Juda ist untergegangen. Wie wir alle wissen, das ist eine traurige Geschichte, weil sie auf diesen inneren Systemen beharrt haben. Sich nicht losgelöst haben von diesen inneren Werten, die sie für richtig erkannt haben. Obwohl es Hinweise genug gegeben hat, dass das so nicht geht. Woran sind sie kaputt gegangen? Na genau an den Lebensgewohnheiten, die sie abgeleitet haben aus dem. Jeremia schreibt es gerade in dem Buch von Franz Werfel unglaublich gut. Wie manche Leute geschunden haben, die aber ihre Glaubensgenossen waren. Wie sie soziale Probleme hineingetragen haben, wo es keine sozialen Probleme hätte geben dürfen oder hätte geben brauchen. Und natürlich hast du dann das Volk gegen dich und natürlich hast du dann Probleme, überhaupt irgendwelche Themen durchzusetzen. Und genau das ist schiefgelaufen. Israel und Juda sind nicht untergegangen, weil sie militärisch schwach waren, sondern untergegangen an der eigenen Unfähigkeit, dagegen etwas zu tun. Klingt da irgendwas nach, wenn wir an die heutige Zeit denken? Wir steigen nicht raus aus unseren inneren Vorstellungen. Israel, Juda sind untergegangen, kommt an die babylonische Gefangenschaft. Die hat ihren eigenen heilswesigen Sinn gehabt, nämlich, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die babylonische Gefangenschaft war jener Teil, bei dem das jüdische Volk zum ersten Mal begonnen hat, schriftliche Aufzeichnungen zu machen, also die memnotechnischen Aufzeichnungen in schriftliche umzusetzen. Der Talmud ist dort entstanden. Grundlage unseres heutigen Alten Testaments ist in der babylonischen Gefangenschaft langsam entwickelt worden. Das ist ein historischer Fakt. Dann sind sie wieder zurückgekommen und sind wieder in die alte Geschichte verfallen. Nicht? Der zweite Tempel und dritte Tempel, das sind wieder genau dieselben Geschichten. Wir haben da einen Tempel und der ist super heilig und was weiß ich. In Wirklichkeit ist das alles schon Schnee von gestern gewesen. Aber sie konnten sich an diesen Wechsel des Paradigmas, sie haben den Wechsel des Paradigmas in der babylonischen Gefangenschaft nicht verstanden. Sondern die Perser haben ihnen gesagt, geht's zurück, ihr dürft euch einen Tempel wieder bauen. Und die Hurra, machen wir bei dem alten, wo wir gescheitert sind, gleich wieder weiter. Kennen wir, das machen wir ja nicht viel anders. Würden wir genauso tun. Und dann kommt etwas Eigenartiges. Die Person, warum ich eigentlich gläubig bin. Dieser Zimmermann aus Nazareth, der da auftritt und der eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, in unsere Sichtweise unglaublich gut reinpasst. Er steht dann vor dem Pilatus und der Pilatus fragt ihn, sag einmal, wovon redest du eigentlich? Da bringen mich deine Glaubensgenossen, bringen mich da zu mir und klagen dich an, ich verstehe das überhaupt nicht. Wovon redest du eigentlich? Und Jesus sagt, ich zeuge von der Wahrheit. Und der Pilatus sagt ihm genau das, was wir heute auch alle antworten müssen. Geh bitte, was ist Wahrheit? Was ist das schon? Jeder hat seine eigene, wissen wir eh nicht, haben wir ja gerade geredet davon. Und Jesus sagt aber, ich zeuge von der Wahrheit meines Vaters. Er redet nicht von Gott, ist Ihnen das schon aufgefallen? Jesus redet ganz selten von Gott. Er redet fast immer von seinem Vater. Ich glaube nicht, dass Yahweh einen ganz großen Stellenwert bei Jesus hatte, aber Adonai hatte einen. Der Schöpfer vom Anbeginn, vom Urbeginn an. Der Schöpfer, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Wir denken immer dran, na, da draußen im Weltall haben wir einen lieben Gott nicht gesehen, aber gibt es ja nicht. Oder sollte der vielleicht hinter den 13,7 Milliarden Lichtjahre, die wir jetzt erforscht haben, dahinter steht er und hält seine Hand. Gibt es immer einen lustigen Widerspruch aus der theoretischen Physik, aus der Astrophysik heute. Ne? Ganz was Logisches, könnte jedem von Ihnen auch auffallen. Da reden die Physiker immer davon, CERN und so weiter. Wir denken jetzt nach Urknall, was war davor? Weil ja interessant ist da eine schöpfende Hand? Das wollen wir ja alle wissen. Wir sind ja wahnsinnig neugierig. Ne? Wir wissen aber aus der allgemeinen Relativitätstheorie, und das wissen alle, dass nämlich beim Urknall Raum und Zeit geschaffen wurde, weil die Zeit ist ein inhärenter Bestandteil des Raumes. Wie komme ich dann dazu, dass ich davon rede, was war vorher? Es gibt kein Vorher, weil es keine Zeit gibt. Aber davon redet niemand. Wenn Sie auch als Laie sagen, Ich möchte einen theoretischen Physiker auf die Seife steigen lassen, dann fragen Sie ihm die Frage. Da steht er fassungslos daneben, er sagt, habe ich noch nie dran gedacht, ist ja eigentlich so. Das Reden über das, was vorher passiert, ist sinnlos. Weil im Moment dieses Entstehens und was das ausgelöst hat, ja, dann sagen viele, auch Gläubige in Naturwissenschaften, ja, das war der liebe Gott. Liebe Gott ist auch so ein inneres Bild. Liebe Gott. Tralala. Na gut, aber Sie erkennen schon, diese Person, Jesu Christus, ist insofern ein Schlüsselbild, weil er nämlich genau auf diesen Anspruch eingeht. Und wenn Sie es von der Seite betrachten, ist sein Leben eigentlich eine Auseinandersetzung damit, uns mitzuteilen, Leute, löst euch, befreit euch von euren inneren Bildern. Und versuchen Sie einmal, die gesamte Evangelien, alle vier Evangelien von der Seite zu sehen. Ein Versuch wert. Sie werden unglaublich fündig werden. Sie werden sehr schnell erkennen, verflucht nochmal, das ist wirklich so. Er versucht uns ununterbrochen hinzuweisen darauf, Leute, da draußen gibt es eine echte Wirklichkeit. Ist auch interessant, viele sagen immer, was ist das Ziel des Evangeliums? Und dann sagen viele drauf, ja, das ist Gottes neue Welt, das Reich Gottes. Was ist das? Und jeder sagt dann immer, na, das ist das Transzendente im Jenseits, wenn wir sterben, nicht, dann kommen wir ins Reich Gottes. Das stimmt ja gar nicht. Jesus redet da gar nicht davon. Jesus sagt, das Reich Gottes beginnt mitten unter uns. Ja, sogar in uns. Auf was deutet denn das hin? Das deutet auf das Loslösen von falschen Vorstellungen, die wir mit uns mitschleppen. Frei zu kommen von all den Dingen. Und jetzt gehen wir ins Psychologische hinein. Und Jesus wäre ja ein hervorragender Psychologe gewesen, Tiefenpsychologe, nicht? Weil der hat ja, wir denken nur an die Geschichte von der Samariterin, nicht? Der hat ja Dinge aufgehoben, wo du sagst, bitte, wie kommt der da drauf? Das ist ja Wahnsinn, nicht? Wie er sagt, naja, du bist ja verheiratet und du hast schon vier Männer gehabt und so weiter. Die hat ja nichts gesagt davon, das hat er gewusst. Also, das wäre der beste Psychotherapeut gewesen, den sie je auf der Erde gegeben hat, weil der uns glasklar durchschaut. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, aber mir geht es in letzter Zeit, je älter man wird, kommt man immer wieder in diese Art von Reflexionsphasen hinein. Nicht? Irgendwann einmal denkt man sich, so der erste Gedanke ist, hättest du in deinem Leben nicht das eine oder andere vielleicht einmal ein bisschen anders machen können? Wäre das gescheiter gewesen? Und irgendwann einmal kommst du drauf, na eigentlich nicht, weil dann, wer weiß, was da passiert wäre und so weiter. Also du kommst schon drauf, dass dein Leben auch mit vielen Tiefgängen, und ehrlich gesagt, Tiefgänge habe ich mehr als genug gehabt, nicht? Ich habe mich dann nur immer wieder aufgerafft, wieder aufzustehen und wieder zu orientieren und weiterzugehen. Manche können das nicht und denen können wir helfen dabei, dass das passiert. Das ist eine christliche Pflicht, aber im Prinzip geht es eigentlich darum. Es geht gar nicht darum, im Leben toll Erfolg zu haben, was ist Erfolg? Das muss ich auch mal erst definieren, was das wirklich ist. Aber das Thema dabei ist, sich zu befreien. Und wir sind alle, jeder von uns, da bin ich überzeugt, da kann ich mit jedem von Ihnen ein Einzelgespräch führen und wir kommen drauf. Sie dürfen mich auch analysieren, wir kommen drauf, wir haben alle unsere Macken. Alle unsere Themen, wo wir nicht hinschauen wollen, die wir vergessen, und dann kommen Sie vielleicht auch darauf, warum Menschen zum Beispiel feindselig werden, warum Menschen aggressiv werden, weil sie nicht diese inneren Bilder anschauen wollen, weil sie Ängste haben vor diesen inneren Bildern, und aus der Angst heraus wissen wir, da haben wir lauter Blödheiten. Ne? Und Jesus sagt, ich nehme dir die Angst, ich nehme dir diese inneren Bilder, sag sie mir, gib sie mir, ich nehme sie, ich räume auf. Und das macht er auch. Und das ist gleich ein therapeutischer Ansatz, auch im Gespräch mit dem Nächsten. Es hat ein Geheimnis, da wird oft gefragt, Jesus wird gefragt, wie schaut Gott aus? Ne? Und da sagt Gott, er schaut mich an. Dann wisst ihr ja, wie das Angesicht Gottes ausschaut. Was er damit sagen wollte, ist die Befreiung Gottes. Gott will uns nicht in die Knute zwingen. Er will, dass wir frei sind. Frei von diesem Rucksack, den wir mitschleppen, frei von diesem Panzer, den wir um uns herum aufgebaut haben, unser Leben lang. Wir hauen da alle nur einen frischen Kalk und Beton dazu, dass der nur dicker wird. Weil wir ja ach so autark sind, nicht? Und von draußen klopft vielleicht die Frau an und sagt, hallo, bist du noch da? Ich höre nichts mehr. Gibt's dich überhaupt noch? Kennen Sie das? Kommt in der Ehe häufig vor, sowas. Nee. Und auch am Arbeitsplatz und überall, nicht? Auch mit den Kindern gegenüber. Kinder entwickeln sich weg und auf einmal merkst, ich habe gar keine Gesprächsbasis mit meinen Kindern mehr. Da kannst du anfangen zu reden und die reflektieren da überhaupt nicht mehr. Was ist da los? Hey, anklopfen. Hallo, bist du noch da? schlimm, ne, mit uns. Und verstehen Sie jetzt, warum ich das mit der Muslimata am Anfang eingebaut habe? Wäre es nicht wieder ein Grund, sich Richtung Paradies zu entwickeln, nämlich nicht in das Paradies mit den gebratenen Tauben, sondern in das Paradies dorthin, den anderen ein bisschen besser zu verstehen. Befreit zu werden von den inneren Dingen, die uns so bedrücken, die uns zu dem machen, was wir sind. Unsere Lebensgeschichte schreiben wir in inneren Bildern. Das ist ein ganzer Film. Da komme ich zum Film, nicht? Ich meine, ist ja auch interessant. Hollywood, ne? Jeder von uns weiß, was da für Schinken runterkommen, und als Christ sagst du, das darfst du dir doch gar nicht anschauen und so weiter. Schauen Sie sich's an. Gehen Sie hin. Und versuchen Sie herauszufinden, dass die Leute gar nicht so blöd sind, die Filme machen. Was die nämlich machen in Hollywood, ist bei den ganzen Schinken immer uns einen Spiegel vorhalten, wie wir im Inneren denken. Und zwar nicht in den Blockbustern mit den ganzen Animations-, das ist einfach klasse, dass man das animieren kann, nicht der vom Computer. Aber die Geschichte dahinter ist hochinteressant, die sie darstellen wollen. Es ist nämlich diese Auseinandersetzung. Denken Sie mal an den Film, wer von Ihnen hat Matrix gesehen? Doch einige. Ja? Versuchen Sie mal die Geschichte von Matrix, kann man ja zweierlei deuten. Nicht? Ist eine nette Geschichte, ja, und auch nichts. Und dann versuchen Sie ja mal, viele haben ja das erkannt, dass dahinter eigentlich die Heilsgeschichte steht. In der Matrix wird die Heilsgeschichte in einer ganz anderen Version, aus einem ganz anderen Blickwinkel erzählt. Und wenn Sie das von der Seite her betrachten, dann kommen Sie drauf, ups, das hat schon verflucht viel Ähnlichkeit mit den Dingen, die auch in meinem Leben laufen. Es gibt ja heute schon landläufige Leute, die den Film Matrix gesehen haben. Die Folge, also eins ist am besten, zwei, drei brauchen es gar nicht sehen, weil das ist natürlich diese alte Remake-Geschichte, wo man noch mehr cashen will davon. Nicht? Aber in Wirklichkeit, die eigentliche Idee ist im ersten hineingelegt und die ist entscheidend. Wenn Sie das da anschauen und Sie verfolgen das, dann kommen Sie drauf, kommen wir da eigentlich irgendwo raus oder sind wir nicht eigentlich schon längst drinnen in dem Ganzen? Sitzen wir nicht eigentlich schon in dieser virtuellen Matrix drinnen? Und wie komme ich da raus? Bei mir gibt es keinen Neothermer, der hilft, da rauszukommen. Sondern ich muss da vielleicht den Weg selber rausfinden. Spannende Geschichte. Auch in klassisch-biblischen, evangelikalen Kreisen ist, wie die Matrix rausgekommen ist, ziemlich hart diskutiert worden darüber. Einige haben gesagt, totaler Blödsinn, vergiss es. Aber andere haben schon kapiert, dass da irgendwas... Es ist ein Spiegel, nicht? Schauspiel ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, schon von Anfang an. Das hat Shakespeare schon gewusst, nicht? Und jeder, der heute von Shakespeare schwärmt, den kann ich nur raten, schau da bitte nicht alle Shakespeare-Tragödien an. Das sind ein paar sowas von grauslich, dass man die besser verdrängt, nicht? Na, ehrlich, also gerade seine ersten Dramen sind fürchterlich, entsetzlich. Das war der berühmte Shakespeare. Aber im Prinzip immer spielen. Darstellung der Geschichten. Der nächste Punkt ist auch interessant in dem Zusammenhang, nicht? Wie unsere inneren Bilder leuchten. Die sind ja schon einmal beim, dann gehen wir wieder vom Filmgeschäft weg, aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn Sie Filmgeschehen anschauen, ganz nüchtern, Sie lehnen sich zurück, schauen Sie irgendeinen beliebigen Film und sagen, wie hat der den aufgebaut, der Regisseur? Das machen wir ja normalerweise nicht, weil wir sind so in der Story involviert, dass wir diese kritischen Beleuchtungen ja nicht machen. Aber das lernt man auf der Filmakademie in Los Angeles. Es ist immer die dritte Person, die die Kamera darstellt. Sind das schon aufgefallen? Da sitzen zwei im Tête-à-Tête und ich schaue als dritter Voyeur zu. Es ist immer ein voyeuristisches Element, das ist auch in uns drinnen. Wir wollen nicht involviert sein in das Geschehen. Es gibt ganz wenig Filme, ganz wenig, wo die Kameraführung eine Person in einem gesamten Geschehen übernimmt. Ist auch wahnsinnig schwierig. Bitte?
Reiseckers Reisen.
Ja, zum Beispiel. Es gibt ein paar. Eher in Richtung Dokumentation oder sowas, aber selten in einem Spielfilm. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum das so ist? Weil es leichter ist, von außen sich sozusagen ein Bild von den Dingen zu machen, als selbst involviert zu sein in der Geschichte. Weil wenn sie involviert ist, steht sie im Konflikt mit meinen inneren Bildern und das will ich nicht. Und das wissen auch, sowas verkauft sie schlecht. Und weil sie das schlecht verkauft, deswegen mache ich es nicht. Das ist ganz bewusst, das ist nicht, weil man es so macht, sondern da steht eine bewusste Handlung dahinter, warum das immer die dritte Person ist, die an der Handlung eigentlich nicht teilnimmt, sondern nur beobachtet. Und die wird dem Zuschauer vermittelt. Genau das ist eigentlich auch, und ich erzähle das deshalb, weil das sozusagen vielfach die Einstellung unseres modernen Menschen heute ist. Ich bin an den Themen nicht direkt betroffen, ich schaue da einmal zu. schauen wir mal, ist ja die gängigste Floskel, die wir seit 30 Jahren bei uns andauernd sagen. Schauen wir mal, wie das geht. Nicht selber tun, zuschauen. Sie fragt jemand, hast du dann und dann Zeit? Jein. Weil vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Kennt ihr das? Passiert uns allen, mir genauso. Schließe mich da gar nicht aus. Das ist unsere Unverbindlichkeit und die liegt daran, dass wir unsere Innenwelt nicht gestört haben wollen. Wir werden kaum verbindlich, in den Ehen nicht, in den Freundschaften nicht. Ist eigentlich schon, nicht? Aber es ist nicht nur schade. Ich habe das Gefühl, wir haben ein wirkliches Problem. Wir selber haben immer ein Problem, das geht das ganze Leben durch und jeder von Ihnen, jeder von mir und ich genauso, wir müssen damit klarkommen. Wir müssen uns dieser Situation konfrontieren und auseinandersetzen und einen Weg rauszufinden. Das Problem ist nur, wie wir denken, das färbt auf die gesamte Gesellschaft ab. Und die gesamte Gesellschaft entwickelt sich immer weiter und weiter. Und man hätte früher sagen können, ist eh wurscht. Nicht? Im 30-jährigen Krieg sind halt, was weiß ich, 60% der Leute hops gegangen, aber nachher hat man halt dann wieder geschaut, dass die Bevölkerung wieder kommt. Also es ist alles halb so schlimm. Wir stehen seit dem Juli 1945 nicht mehr in der Situation. Und das hat sich ganz grob gewandelt. Sie wissen, was im Juli 1945 passiert ist? Alamogordo, sagt Ihnen der Name was? Sollten wir uns merken. Alamogordo war die erste Explosion einer Atombombe. 1945. Und das hat die Welt verändert. Weil wir jetzt nämlich imstande sind, aus unserer Blödheit den ganzen Laden in die Luft zu jagen. Und zwar so in die Luft zu jagen, dass nichts mehr überbleibt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Dass da Atheisten viel pessimistischer sind als Christen, ist ihnen wahrscheinlich nicht bekannt. Da gibt es die Zeitschrift Nature, die ist eine total atheistisch denkende, und ich lese sie gern, weil sie gute naturwissenschaftliche Zeitung ist, wenn es dort ein Paper unterbringen muss, muss wirklich gut sein, sonst lassen sich die Reviewer gar nicht rein. Und wenn sie da drinnen lesen, also das Wort Gott darf überhaupt nicht vorkommen. Wenn irgendwas Transzendentes vorkommt, bist du draußen, hat die Reviewer dich schon rausgeblasen. Du darfst gar nicht veröffentlichen. Und interessant ist, da gibt es sehr wohl Zukunftsvorstellungen, wo Leute auch ihre Zukunftsvorstellungen von der Menschheit dargeben und das ist brutal. Also die dort vorhandenen Wissenschaftler geben uns eine Chance von 10% die nächsten 100 Jahre zu überleben. Maximal. 90% blasen uns weg. Und zwar wir selber blasen uns weg. Und zwar nicht nur Atombomben, da gibt es noch ganz andere, viel brutalere Geschichten. Wir kommen nicht zurecht mit uns. Wir brauchen eine Änderung unserer Denkstruktur. Und dann gibt es seit 1943 der Name Enrico Fermi, sagt ihr noch was? Ja, bekannter Physiker, Nobelpreisträger, war einer, der ja auch an dem ganzen Sektor mitgearbeitet hat. Und der war auch ein ziemlicher Philosoph und Denker, neben Oppenheimer auch einer der großen Denker dieser Dinge. Und der hat ein Paradoxon, auf uns auf ein Paradoxon hingewiesen. Das heißt auch heute das sogenannte Fermi-Paradoxon. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das Fermi-Paradoxon sagt, wenn es so ist, wie uns die Naturwissenschaftler alle sagen, dass es in jedem Fall immer unter günstigen Bedingungen, und die gibt es überall, intelligentes Leben im Weltall geben sollte, warum sind die nicht da? Warum sehen wir die nicht? Warum suchen wir die und finden die nicht? Das Fermi-Paradoxon, da gibt es gute Arbeiten. Hochwissenschaftler arbeiten heute seit Jahren dran. Ich schaue mir das immer an, was die da so... Manche verstehen man gar nicht, weil sie so komplex aufgebaut sind in ihrer Formulierung, dass du gerade einmal das Abstract lesen kannst. Aber prinzipiell wird also intensiv daran gearbeitet. Das ganze SETI-Projekt, Search of Intelligence, of Extraterrestrial Intelligence, arbeitet daran. Also Suche nach außerirdischen, intelligenten Leben arbeitet daran. Und viele von diesen Proponenten sagen, scheinbar ist es ein kosmisches Gesetz, dass sich eine Zivilisation ab einem bestimmten Zeitpunkt selbst wegbombt. Und wenn sie diese Hürde nicht schafft, dann ist es gut, wenn sie weg ist, weil sonst tragt sie die ganzen Konflikte hinaus irgendwo hin und macht dann noch viel schlimmere Sachen. Das heißt, es ist sozusagen eine Art inhärentes Gesetz in der Natur, dass man da abschalten sollte. Aber das ist nur ein Sidestep, aber immerhin zeigt es auf, dass sich auch solche Leute mit solchen Themen befassen und draufkommen, an uns muss sich was ändern. Wenn wir diesen Paradigmenwechsel auf den ich jetzt dann zum Schluss zurecht noch kurz hinweisen möchte. Wenn wir auf diesen Paradigmenwechsel nicht aufspringen, dann ist die Chance wirklich nur mehr 10%, dass wir überleben. Der Paradigmenwechsel heißt, drauf zu kommen, wer du selbst bist, wissen wir seit 2640 Jahren, seit Sokrates. Sokrates sagt, erkenne dich selbst als Grundvoraussetzung, weiß, wer du bist und wie du bist. Versuche zu gründeln, wer du bist und versuche in aller Liebe auf dich zurückzuschauen, auf deine Lebensgeschichte zurückzuschauen. Vorsicht, nicht im Zorn, sondern mit einem liebevollen Blick deine Geschichte aufzuarbeiten. Das sagen nicht nur die Psychologen, langsam sagen das alle. Weil sonst wirst du nämlich nicht fertig mit dir selber. Du wirst andauernd erkennen, dass da irgendwas vom Hintergrund herauskommt, das dich wieder aggressiv macht, das dich wieder böse auf dich selber macht, dass Selbstvorwürfe herauskommt und dann vor allem, ich selbst will nicht schuld sein, immer der andere schuld. Und es geht nicht um Schuld. Es geht eigentlich darum, dass ich erkenne, heute, ja, war ein Fehler, gestehe mir selber ein. Und das wichtigste Element hat uns Jesus gezeigt, was dazugehört, nämlich verzeihen. Sich selbst verzeihen können, das klingt so neppisch, nicht so einfach locker, aber was glauben Sie, was das bewirkt? Wenn Sie Lebensprobleme haben, versuchen Sie einmal, sich selbst zu verzeihen. Das ist unglaublich, was das bewirkt. Und damit komme ich zum letzten Punkt zurück. Raus aus dem ganzen Dilemma, glaube ich, kommen wir nur über unseren Herrn. Wir kommen anders nicht raus aus dem Dilemma. Das ist so wie heißt das so schön, dass der Krei, die Schlange, die sich dauernd selbst in den Schwanz beißt und selbst von hinten auffrisst. Ne? Wir leben in diesem Stil, leider. Und wir sollten da ausbrechen. Und Jesus sagt ganz einfach, folge mir nach. Und die Nachfolge geht ganz einfach. Kurz einmal Bergpredigt aufschlagen, Matthäus 5, und einmal schauen, was steht da drinnen. Seligpreisungen, schauen Sie jede einzelne Seligpreisung einmal an. Was die bedeutet, wenn ich sie aus der Sicht dieses abgeschlossenen inneren Bilderwelt betrachte. Was heißt das? Wir wissen, Mord beginnt ja erst in mir. Ehebruch beginnt in mir. Jesus sagt, wenn du eine andere begehrst, dann beginnt der Ehebruch. Nicht, wann er vollzogen wird. Sondern das beginnt in mir. Und alles, was passiert rundherum um mich, ist eigentlich im Ursprung in meiner Welt. Und wenn ich diese Welt jetzt wirklich sehen würde, wie sie wirklich ausschaut, würde ich vielleicht viele Gedanken gar nicht haben. Und Jesus will uns hinführen zu diesem Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist die Befreiung von unseren Altlasten, die wir mitschleppen. Paulus sagt, wir werden eine neue Kreatur. Und viele in der Theologie rätseln, was heißt das? Bin ich jetzt da auf einmal neu? Habe ich dann einen neuen Wandel an oder was ist da los? Nein, es ist die Befreiung von der Altlast. Der Apostel Paulus ist einer, der das ganz deutlich verstanden hat, diese innere Bilderwelt. Es ist praktisch, alle seine Briefe gehen darauf zurück. Die sind natürlich anders geschrieben, das muss man ein bisschen entschlüsseln, weil das ist natürlich in der Sprache und in der Diktion und auch wieder in den Bildern der damaligen Zeit beschrieben. Aber wenn du das richtig betrachtest, das ist durchgängig. Und ganz zum Schluss noch, weil wir schon gesprochen haben, was kommt auf uns zu, Atheisten sagen 10% Überlebenschance. Wer von Ihnen hat sich schon einmal wirklich ernsthaft über die Apokalypse des Johannes drüber getraut? Ganz wenig, nicht? Warum? Weil das schwere Kost ist. Nicht? Da fangst du an und dann, das ist ungefähr so schwere Kost wie im Alten Testament und diese ganzen genealogischen Daten da, nicht? Die liest auch keiner, also, Vater von dem und Sohn von dem. Und in dem fangst du nichts an damit, weil was heißt das? Nicht? Und da haben sich ja viele gescheite Leute drüber getraut und haben gesagt, das war der Näherung und das war das und das ist. Und jeder sagt dann, in der heutigen Zeit stimmt's. Jetzt stimmt, jetzt passt es hundertprozentig. Morgen kommt der Weltuntergang. Und wie viele Weltuntergänge haben wir in den letzten 2 Jahren erlebt? Jede Menge. Ne? Eigentlich sollte man schon mausetot sein. Ne? Und eigentlich, wenn ich mich uns so anschaue, leben wir immer noch. Außer es ist meine gespinnte Innenwelt und in Wirklichkeit gibt es sie gar nicht. Aber das scheint nicht so zu sein, weil einen festen Händedruck habe ich gekriegt. Also kinologisch weiß ich, dass sie da sind. Lange überlegt, was heißt das? Da steht drinnen, neue Himmel, neue Erde. Das kommt ja vor beim Johannes, sagt er ja. Dann habe ich mal überlegt, neue Himmel, neue Erde. Ein bisschen was von Kosmologie verstehe ich, meint er jetzt eine neue Erde, im wahren Sinne des Wortes, den Globus Erde, oder meint er jetzt ein neues Sonnensystem, oder meint er jetzt ein neues Universum? Natürlich, wenn ich die Diktion habe, dass die Welt vor 5740 Jahren erschaffen worden ist, was ja manche glauben, ich will ihnen den Glauben auch gar nicht absprechen, dann ist es schon denkbar, dass man das Bild austauscht, aber dann sind wir beim Bild. Und dann treffe ich mich auch mit Evangelikalen und sage, ich schau mal, ist doch eigentlich interessant. Könnte es sein, dass das dein inneres Bild ist und dass da was getauscht gehört? Und dann sind wir wieder dort, nicht? Unser inneres Bild, das naturwissenschaftliche Bild heute ist und das Bild, also das Bild der Evolutionisten und das Bild der Kreationisten, das ist gar nicht so weit auseinander. Wenn du das genauer anschaust, können die zusammenfließen. Diese Auseinandersetzung, die da in Amerika heute geführt wird, über Beinhardt geführt wird, ne? Also Bible-Belt gegen Washington und Washington gegen den Norden, das ist ein Wahnsinn, was sich da abspielt. Oder gegen die Science-Community, die bekämpfen sich ja, das ist wütend. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, aber das sind ja, die sagen ja von uns Europäern, wir sind ja schon so atheistisch, weit davon entfernt, da überhaupt mehr mitdenken zu können. Aber amerikanische Christen, die kämpfen noch für ihren Glauben, auch in der Politik. Wie die Wahnsinnigen, schauen Sie nur die Palin oder wie die heißt, nicht, was da los ist, in dem ganzen Tea-Party-Geschichten und so weiter. Das sind lauter Christen. Und die haben aber ihre innere Vorstellung. Und noch einmal, sie arbeiten auf den, in einen Konflikt hinein. Und wenn Sie es aber von der Seite betrachten, unserer Innenwelt, wie ich es jetzt versucht habe, ein bisschen Ihnen darzustellen, ist das kein Konflikt. Das ist ein und dasselbe. Naturwissenschaftler, die heute im Labor stehen, die versuchen, die Wirklichkeit und die Wahrheit zu erkunden. Nichts anderes sagt Jesus Christus, ich will euch die Wahrheit und die Wirklichkeit geben. Ich will euch den Zugang dazu geben. Da ist eine Konvergenz vorhanden in diesem Ganzen. Das ist nicht divergent, das geht nicht auseinander. Das ist konvergent. Und ich glaube, dass das der Paradigmenwechsel ist, den wir brauchen. Sonst werden wir nicht überleben. Und in diesen Gedanken möchte ich Sie ganz gerne, jetzt möchte ich jetzt das beenden hier. Jesus gibt uns die Chance, wenn wir ganz schlicht und ergreifend, da ist nichts Transzendentes dabei. Sie werden festgestellt haben, in meinem ganzen Vortrag habe ich sehr wenig das gestreift, dass da der Heilige Geist irgendwo über, den gibt es im Übrigen, keine Frage. Ich weiß, dass es ihn gibt, ich weiß die Auswirkungen von ihm. Dass es ihn gibt, weiß ich nicht, weil ich kein Sensorium habe dafür. Aber ich weiß rundherum, dass Dinge passieren, wo man sagt, das kannst du so nicht erklären. Wird Ihnen vielleicht auch so gehen, mit vereinzelten Sachen. Aber in der Tat ist es so, dass wir eigentlich mit beiden Beinen am Boden stehen sollen. Und Nachfolge Jesu Christi aus der Bergpredigt heraus ist, mit beiden Beinen auf der Erde zu gehen. Wie ist das so schön? Wir dürfen mit unserem Glauben im Himmel sein. Wunderbar, da gehört er hin. Aber mit unserer Realität, der Nachfolge Jesu Christi, dürfen wir mit beiden Beinen auf der Erde sein. Wir dürfen den ethischen Inhalt, den er vermittelt hat, leben. Und wir dürfen auch unsere gesamten Rahmenbedingungen rundherum langsam erkennen, weil wir damit die Wirklichkeit als sich erkennen. Und da gibt es die Auseinandersetzungen nicht. Ich denke gläubig, ich brauche keine Psychologie. Die Psychologie ist gar nicht schlecht, glauben Sie mir das. Die hat sehr, sehr viel aufgedeckt von den Dingen, die wir auch in kirchlichen Kreisen, auch in gläubigen Kreisen falsch denken. Es gibt leider sehr, sehr viele Dinge, die da falsch ticken. Und da ist es ganz gut, wenn wir einen Fachmann haben, der vielleicht aus einer anderen Ecke kommt und uns aufklärt und sagt, lieber Freund, aber hast du nicht das Gefühl, dass du da in der falschen Richtung unterwegs bist? Eigenartigerweise würden Sie Jesus Christus nachfolgen, wären Sie sehr schnell auf diesen Gedanken vielleicht sogar selber gestoßen. Hätten Sie keinen Psychologen dazu gebraucht. Aber prinzipiell ist die Hilfe von so jemand nicht schlecht. Okay, das wäre es so ungefähr, was ich Ihnen sagen wollte.
Vielen Dank zuerst einmal für diesen sehr interessanten Anstoß zum Paradigmenwechsel, zum Gedanken. Und ich denke, bei diesen Paradigmenwechseln, die bei uns gerade momentan im Gehirn stattfinden, gibt es auch einige Fragen, die jetzt auftauchen. Und für diese Fragen wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
Bitte. Ja.
Das Erste, also Unterschrift der Menschen und dann die Frau. Ist also die Frau kein Mensch?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Sie haben vollkommen recht. Fällt einem sofort aus, wenn man den Text liest. Ne? Aber so steht es drin.
Ja.
Ne?
Ja, wie kann man das erklären? Ja.
Ich glaube, es könnte sein, erstens einmal muss man dazu sagen, Genesis 1 ist ja, man sagt, die Bibel ist inspiriert. Was heißt das? Nicht? Inspiriert heißt für mich ja auch, sie ist im Talmud zusammengestellt aus mehreren Urquellen. Da gibt es so viele Urquellen, die gerade Genesis sehr gut definieren, da weiß man, da gibt es Quellen, die Parallelitäten haben in anderen
damals üblichen Religionen und so weiter. Das ist also irgendwie zusammengelaufen. Da könnte sein, dass es da sprachliche Diktionen gab. Wir wissen heute, übersetzt was aus dem Englischen ins Deutsche, obwohl Englisch total Kammern ist. Aber das kannst du in mehrfacher Art übersetzen und da kommt auch ein mehrfacher Sinn heraus. Und genauso da. Also es ist sicher nicht so, dass die Frau aus dem Menschsein herausgenommen worden ist. Nicht? Aber und Sie, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie den heutigen Text lesen, freut Ihnen das sofort einmal auf.
Das ist sicher kein Übersetzungsfehler, glaube ich gar nicht.
Nein, sondern...
Sie schon einen Grund haben, dass das so ist.
Ja, ja, aber andererseits...
Aber wir haben nicht gefragt,
das ist aber die zweite Schöpfungsbild. Ne? Dem ersten steht ja ganz anders.
Ganz anders, nicht? Ja. Da kommt ja auch noch dazu, dass wir hier zwei
parallel... Genau. Den Menschen.
Genau. Ne? Also da. Diese beiden Schöpfungsberichte geben schon einmal eine Spannweite und dann ist es natürlich so, dass das natürlich dazu gekommen ist.
Ohne Frage geht es ja.
Das, was mir aufgefallen ist, ist ja, dass zumindest die großen christlichen Religionen bei den 10 Geboten eines der wichtigsten Sachen wegfallen verpassen. Da sollst du kein Bildnis machen.
Richtig.
Und ja. Der Paulus schreibt ja immer, wir sehen alles hochstückhaft.
Ja.
Oder trüb in einem Spiegel, damals waren die Spiegel.
Richtig, ja.
Und da ist ja schon der Hinweis, dass eigentlich das Wesentliche ist, das wissen Sie, das ist eigentlich vermittelt, eigentlich das wahre Gottes. Mhm. Und was wir machen, ist unter Umständen verzehrt.
Ja.
Das heißt, ich sehe das also so, aus Ihrem Vortrag, dass Sie das wahrscheinlich auch so sehen können.
Ja, absolut.
Das Bild, was wir haben, nicht dieses absolute Bild ist, was wir dann einmal bekommen.
Ja.
Ja,
ja, absolut. Vollkommen richtig, nicht?
Also. Ja, was mir aufgefallen ist, Sie haben gesprochen, ein Paradigmenwechsel.
Ja.
Den hat Jesus vollzogen.
Ja.
Und er wollte ja durch sein Leben die Menschen da mitnehmen,
ja,
dass sie das auch nachvollziehen können.
Ja. Ja.
Und jetzt ist mir aufgefallen, dass wir heute auch in einer Zeit leben, wo die Verkünder der Wahrheit über Jesus, die Kirche,
ja,
eigentlich auf einem ähnlichen Problem steht.
Ja.
Ja. Die auch in einem Paradigmenwechsel leben.
Ja.
Weil sie völlig anstehen und sagen, was machen wir mit den Priestern, die leben zelibatär.
Ja.
Eigentlich ist das im Grunde genommen unüblich. Ja. Aber schwierig.
Es wird Veränderungen geben müssen.
Leute, ne?
Ja. Ja. Es wird Veränderungen geben müssen, wenn wir heute an einen Paradigmenwechsel gehen. Ich kriege sehr viel Feedback. Ich bin ja auch Prediger in der evangelischen Gemeinde in Klosterneuburg und ich baue das in meine Predigten auch immer irgendwo ein. Nicht? Diese Aufforderung an uns, in die Nachfolge zu gehen und das Versuchen aufzubrechen, weil ich wirklich der Meinung bin, da stehe ich also voll dazu, auch aus meinem Lebensskript Jesus Christus nachzufolgen, ist Befreiung. Und viele sehen das heute eher als einen Zwang. Und da müssen wir die Leute mal aufklären darüber, was heißt denn das? In Wirklichkeit sind wir ja in Gefängnisse eingespannt, nämlich Gefängnisse unseres Lebenskrebs. Ja.
Glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tode?
Gute Frage, ja.
Norbert Leser,
ja,
bekennender Sozialdemokrat,
ja,
bekennender Katholik,
ja,
hat zum Abschluss der Gespräche am Donnerstag heute gesagt, ich lasse mir diese Vorstellung nicht nehmen.
Ja.
Fertig.
Okay. Das ist eine gute Frage, die sich jeder von Ihnen wahrscheinlich stellt. Wenn man älter wird, stellt man sich die Frage häufiger. In jungen Jahren blendet man die nur ein bisschen aus. Ja, aber ich glaube nicht, dass das Leben eine Fortsetzung von dem ist, das ich jetzt hier gelebt habe. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass das total was anderes ist. So graduell anders ist, wie ich vorhin sagte, Gott kommt aus einer Welt des nicht bestimmenden Vorhers vor dem Urknall. Wenn er Schöpfer von dem Ganzen ist, ist er ja Herr über alles. Und wenn es heißt, ich komme zu meinem Schöpfer, dann muss ich ja akzeptieren, dass es eine total andere Struktur, eine total andere Welt ist. Aber ich glaube sehr wohl an etwas, was danach kommt. Ja, damit muss ich ja sagen. Aber nicht an ein Leben, weil viele denken sich immer, super, nicht? Das, was schlecht war, hier blendest aus, das ist dann das Paradies und dann lebst du weiter wie bisher. Ne? Das sicher nicht. Also da glaube ich nicht dran. Aber es wird was geben. Es ist auch Energie, nicht Verschwendung im Weltall. Und unser Denken ist ja auch ein Teil von Energie. Das kannst du ja in der Entropie nachvollziehen. Nicht? Wir ordnen ja in unserem Denken etwas. In unserer Umgebung, aber auch in uns selber. Und wie wir wissen, in der Natur gibt es keine Verschwendung. Also irgendwas nehmen wir von da mit. C.S. Lewis hat wunderschöne Sachen über diese Dinge geschrieben, nicht? Aber auch zu bildhaft, nicht? Weil es einfach ohne Metapher nicht geht. Wie willst du was beschreiben, wie er jenseits ausschaut? Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Die große Scheidung von C.S. Lewis. Ist lustig zum Lesen, ist echt klasse. Weil wir dann noch einmal aufgefordert werden, im Jenseits noch einmal Farbe zu bekennen und zu sagen, ja, ich will da dabei sein oder nicht. Aber ich kann nur sagen, ja, so denkt sich der C.S. Lewis. Ich denke da anders drüber. Aber prinzipiell kann er ihm recht geben. Ja. Nur ich weiß es nicht. Also Wissen ist was anderes. Es ist nicht validierbar, weil du kommst von dort nicht mehr zurück.
Zum Letzten, zur Verschwendung. Ich finde, das ganze Universum ist eine großartige Verschwendung. Ich bin froh drüber.
Ja.
Genau genommen, ich meine, die Entropie, ich meine, das gilt ja nur, wir haben zur selben Zeit studiert, die Chemie, eher technische, nicht die Physik und Physik. Und gilt ja nur für abgeschlossene
Systeme. Richtig.
Nicht? Und das Universum ist ja ein abgeschlossenes System, das ist ja prinzipiell nicht anwendbar.
Ja,
in diesen Dimensionen, also überhaupt kein Problem. Das ist nur einer der
Bedenken. Ja, und Sie wissen die Ungereimtheiten, die man da immer wieder findet. Und wo man jetzt intensiv sucht nach dem, wie heißt das so schön, nach der dunklen Materie und nach der schwarzen Energie und was weiß ich.
Nein, wir verwechseln nicht, was ja. immer. Unsere Modelle ganz, nicht?
Weil
wir verwechseln unsere Modelle, nicht? Die für uns einfach sind, die gefiltert sind, die bewusst schon Reduktionen darstellen. Nicht?
Richtig,
und dann mal so tun, als ob das grundsätzlich auf das ganze Universum gelten müsste.
Nicht? Ja, ja, und das ist es nicht.
Denkfehler,
ja.
Prinzipielle,
Schwachsinn. Ja. Bitte.
Es hat heute in der frühen Nachrichten von Davos die Nachricht gegeben, weil sie ja so Endzeit Geschichte eingebracht haben, wird es der Atomkrieg sein, wo wir uns selber vernichten, oder wird es was anderes sein? Die momentane Gangart, so wie ich sie verstanden habe, ist eher, dass die große, das Gap, der Spalt zwischen Arm und Reich, 1% Superreichen und der sozial darunterliegenden ein enormes Explosionspotenzial beinhaltet. Auf der anderen Seite habe ich natürlich gesehen, in Hiroshima, das War Memorial Museum, wo dann die O1 eben Millionen von Leuten umgebracht hat, auch in späteren Jahren. Und ich habe das zur Zeit mit Bush gesehen und ich hätte mir gewünscht, dass man mit Bush das um eine Woche bei geringen Lebensmitteln im Museum bringt, damit das, was die Japaner dort nachgebaut haben, die ganzen Kinder, die Vernichtung, die so eine kleine, eine minimale Atombombe dort angerichtet haben. Das heißt, wir stehen zwischen einer absolut physischen Gewalt und der Gewalt von, sage ich einmal, von Bildern, weil auch in meinem Bild ist so, dass die Welt, in der ich lebe, immer, sage ich einmal, einschränkender oder einnehmender wird für Geld. Schauen Sie mal, Ressourcen. Benzin wird unheimlich teuer. So wie der Staat. Der Staat kann sich nicht selber finanzieren, weil ihm die Wirtschaft offensichtlich sehr viel abzieht. Nicht unsere Wirtschaft, in der wir leben, oder vielleicht auch, in der wir ein Teil davon sind.
Das sehe ich,
die Leute, die ganz oben sitzen in der Wirtschaft, diese 1%, die dann einfach wirklich saugen. Meine Frage daraus ist, wo sehen Sie eher das Risiko?
Also die soziale Frage war immer eine Frage, ist eine Frage, wird auch immer eine Frage sein. Ich glaube, das kann man nicht trennen. Da muss man aber, hätte man gerade beim Frühstück ein bisschen drüber gesprochen, diese Sache, Reichen werden immer reicher, Armen immer ärmer, hat natürlich schon auch einen ganz sachlichen Hintergrund, warum das so ist. Und ist nicht so leicht aufzubrechen, wie es manche, die glauben, mit dem Schwert da durchzuschlagen und dann ist es gelöst. Nicht? Ich möchte Sie nur daran erinnern, was passiert. Da gibt es einen von einer Organisation, die in Wien auch tätig ist. Der ist für totale Enteignung dieser Reichen. Frage, was heißt das? Was passiert dann damit?
Anarchie.
Nein, was passiert mit denen? Das sind ja lauter Unternehmen. Diese Leute sind ja nicht reich, weil sie im Geld zu Hause schwimmen, sondern die sind reich, weil sie Unternehmen besitzen oder haben oder Anteile haben oder wie auch immer. Jetzt nehmen sie denen das weg. Irgendjemand anderer muss das ja kriegen. Irgendwo muss das weitergeführt werden oder sie killen die Betriebe, damit sind alle Arbeitsplätze weg. Das Arbeitsplatzargument wird zwar immer wieder auf die Seite geschoben, ist aber eines zu guter Letzt. Also ist nicht ganz so einfach. Natürlich kann man sagen, ist eine Schweinerei, dass da 1% praktisch die Gesamtressourcen oder ein Großteil der Gesamtressourcen, aber die besitzen sie ja nicht.
Nein, man kann nur noch eine Facette hinzufügen. Man kann eine Facette dessen hinzufügen, was virtuelles Geld ist, wo virtuelle Spekulation.
Natürlich, ja.
Und
gut.
Geld rausgezogen wird,
ist ein Auswuchs, ja, gebe ich Ihnen recht, ist, wenn man es gesamtwirtschaftlich betrachtet, sicher ein Auswuchs unserer Gesellschaft und da muss man was tun. Da bin ich bei Ihnen. Aber solange es in der Realwirtschaft drinnen steckt, würde ich einmal sagen, ist es nicht ganz so trivial. Und auf der anderen Seite, die Armen werden immer ärmer. Naja, wir praktizieren ja das vor. Nicht? Wir haben ja gesagt, jetzt seit 10 Jahren oder noch länger kriegen wir dauernd immer wieder Lohnerhöhungen, die auf den Inflationsausgleich hinauskommen sollten. Komischerweise merken wir in den Nettogehältern nichts davon. Aber der Hebel geht in den Kosten massiv in die Höhe. Und jeder, der heute ein als selbstständiger Gewerbetreibender ist, jammert und sagt, das geht sich nicht mehr aus, Freunde. Ich kriege die Kosten nicht mehr unter. Und das ist auch ein Fakt, das man sehen soll. Nicht? Also irgendwie scheint auch hier ein inneres Bild zu sein, und das merke ich schon in der Politik. Wir haben hier bestimmte inneren Bilder, dieses leider gutmenschliche Bild, dass man dagegen was tun soll, nur keiner hat ein Rezept, wie das ausschauen könnte. Und die wirkliche Realität will eigentlich niemand anschauen. Weil die wirkliche Realität wäre eine systemische, nämlich ganzheitliche, dass ich zurückgehe und sage, so, und was bedingt das und was bedingt das, und reden wir einmal über die Konsequenzen, die das hätte, wenn wir das tun. Es ist jede politische Partei ist populistisch, heißt es, sehr schnell mit Vorschlägen da. Aber hat sich eine von diesen vielen Parteien, die es gibt, überlegt, was das für Konsequenzen hat und wie die dann ausschauen könnten? Wieder innere Bilder, wir lösen uns von denen nicht. Das läuft in dieselbe Richtung. Bitte.
Nur in der Ergänzung zu Ihrer Aussage, dass Sie gemeint haben, so etwas gibt es nicht, diesen Ansatz sozusagen von der Wirtschaft, diesen grundsätzlichen, aus meiner Sicht gibt es den sehr wohl, und zwar durch den Ansatz der gemeinsamen Ökonomie von Herrn Felber, also sehr wohl sozusagen, nicht er allein, aber ein ganzes Ding, beziehungsweise sehr viele Unternehmer, die das in der Praxis durchführen, mit einem anderen Ansatz, das nicht nur sozusagen durch Geldanreize gesteuert wird, sondern dass andere Ansätze dazu kommen, wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht, mit seinen Lieferanten und so weiter. Das ist ein ganz
wichtiger Ansatz. Ja, will ich nicht widersprechen. Passt, stimmt, ich kenne solche Modelle auch. Ich finde sie auch immer diskussionswürdig, soll man darüber reden, soll man untersuchen. Das Problem ist immer nur, wenn sowas in die Praxis geht, dann wird auch, ich sage immer, der schärfste Marxist wird im selben Moment, wo er selber auf der Seite steht, wo er ein bisschen mit Kapital zu tun hat, zum Kapitalisten. Warum ist das so? Das ist so, das ist Realität. Nicht, solange ich nichts habe, bin ich natürlich dafür. Enteignung und was weiß ich alles. Und ich bin auch für soziale Wohlfahrt oder Modelle, die da so laufen. Bin ich voll bei Ihnen. Nur wie wollen Sie das durchsetzen? Im selben Moment, wo irgendwo ein bisschen von dieser, ich sage jetzt einmal, monetären Erfolg auftaucht, kippen die Menschen um.
Der Schüler hat schon gesagt, lobe nicht die Tugend, das mache ich Angelegenheit.
Ja, genau. Das ist das Problem. Es ist ein Umsetzungsproblem, dass es Modelle gibt, sehr viele. Ich habe gesagt, ich habe mit Hans Millendorfer sehr viel zusammengearbeitet, nicht? Millendorfer ist ja, glaube ich, hier ein bisschen bekannt oder auch nicht. Er war Professor an der Wirtschaftsuniversität, war jahrelang ein Systemanalytiker, der in der Nähe von Laxenburg gearbeitet hat, hier in der Nähe auch gewohnt. Nicht? Er ist 2002, glaube ich, ist er verstorben. Seine Frau lebt noch da irgendwo in der Steiermark. Der war ein klassisch super Denker, war strenger Katholik und ein klassisch super Denker. Ich habe wahnsinnig gern mit ihm gemeinsam gedacht. Das war segensreich. Aber natürlich, wir haben immer gesagt, Systemanalyse beruht ja darauf, dass man vorhandene Systeme untersucht und keine Modelle für die Zukunft baut, sondern schaut, was ist gut gelaufen und was nicht. Und ich glaube, das setzen wir ungern an, weil wir ungern in unsere Vergangenheit oder in das hineinschauen, was gelaufen ist. Nur mal, es kann ein Modell von dem, das Sie da jetzt genannt haben, super sein. Nur dann müssen wir es praktisch umsetzen. Nur nicht, an der Umsetzung fehlt es dann meistens. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zu Ihrem Leben, ja. Dem Tode, zu Ihrer Vision. Ja. Und, was Sie interessanterweise gesagt haben, das wird komplett anders sein, als wir es uns vorgestellt haben, hat auch mit dieser Welt dann nicht so viel zu tun. Inwiefern spielen da Familienangehörige eine Rolle? Wird man die wieder sehen oder sind die auch ganz woanders in ganz anderen Sektoren?
Jesus sagt an einer Stelle, und da kann ich nur ihm vertrauen, Er sagt an einer Stelle, nicht, wo die Frage auch auftaucht, der war verheiratet und dann war er mit einer anderen verheiratet und wie ist das im Jenseits? Und da sagt Jesus draus, im Jenseits gibt es das nicht. Es gibt das nicht. Ehe und so weiter, das hat keinen Sinn dort. Jesus sagt, das gibt es nicht. Aber ich werde wahrscheinlich schon die Personen an sich vielleicht sehen, ich weiß es nicht.
Aber die eigenen Kinder.
Ja, aber die sind auch Menschen oder sind auch Abbildung von Menschen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber ich kann nur sagen, was Jesus sagt und dem vertraue und er sagt, alles das, was wir an familiären Bindungen hier hatten auf dieser Erde, wird es dort drüben nicht geben. Also lesen Sie das noch, bitte, ich weiß jetzt nicht genau die Stelle, aber kann man rausfinden. Steht so drinnen. Ich weiß nicht.
Man wird es auch nicht vermissen wahrscheinlich.
Ich glaube auch, ja.
Ich habe da nur drei Fragen.
Ja.
Kann man nicht zu dem Thema mit dem, was mein Vorredner angesprochen hat, mit dem Thema, erkenne ich meine Verwandten, kann man nicht mit dem Thema des Vorredners zur Sache mit dem Verwandten erkennen, auch die Frage mit dem Bild insofern heranziehen, als man sagt, ich habe ein Bild von meinem Kind,
ja.
Das Bild als Baby, als Schüler, als junge Ehefrau, als Erwachsene oder möchte ich dann im Jenseits das Bild der greisen Dame sehen, die irgendwann einmal mein Kind war.
Ja.
Also auch da gibt es verschiedene Bilder.
Richtig, ja. Das gehört auch dazu. Ne?
Ja. Die Ressourcen, es gibt so viele Ressourcen auf der Erde. Dort habe ich gehört, Norwegen, 600 Milliarden Euro haben sie auf der hohen Kante, seitdem sie das Öl haben. Also gibt es in Arabien, die brauchen überhaupt nichts, kommt einer mal nur mit der Tasche, wo ich nicht Gepäck gebraucht kann, wenn du was brauchst, kaufen wir, das zahlt alles der Staat. Warum kann das nicht ein bisschen umverteilt werden, dass die Afrikaner und dann kommen nicht die Flüchtlinge, dann bräuchten sie sich nicht umbringen, die Ukraine und
ja,
so.
Ja,
der Putin gibt ihnen das Geld um einen halben Preis.
Ich verstehe sie sehr gut. Ich verstehe sie sehr gut.
Die Ressourcen sind da, nur die Umverteilung. Ja. Jetzt war nicht kommunistisch oder so.
Wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht. Nein, ich verstehe das sehr gut. Ich will auch gar nicht ein Gegenargument dazu sagen. Aber ich möchte etwas schon sagen, was mir ein persönliches, wie sagt man so, persönliche Erfahrung ist. Was einem geschenkt wird, ist nichts wert. Was ich erarbeitet habe, ist nämlich interessant. Wenn mir etwas geschenkt wird, dann wächst in mir die Gier. Dann will ich mehr haben. Wenn ich etwas erarbeite, weiß ich, das habe ich erarbeitet und da weiß ich, wenn ich mehr haben will, muss ich mehr hakeln. Und das ist ein Regelkreis, auf den würde ich gerne global sehen. Ich bin einig bei Ihnen, dass die in Afrika ein Problem haben, das erarbeiten zu können.
Die haben sicher noch mehr Ressourcen.
Eben, aber Sie wissen, was da in Afrika passiert.
Die Chinesen holen sich schon.
Wir reden immer von Kolonialismus.
Ja, das war
schauen Sie einmal, heute, das war einmal vor 50 Jahren, aber schauen Sie mal, was heute dort passiert. Heute sitzen superreiche Afrikaner und beuten ihre eigenen Landsleute nach Strich und fahren aus, das ist kriminell.
Was die hätten in Nigeria mehr als wir, Mann.
Ein Freund von mir ist nach Ghana geflogen. In der Hauptstadt Ghanas stehen am Flughafen mehr private Jets als in ganz Europa. Lauter reiche Afrikaner.
Bitte, ich wollte noch eine kleine kurze Ergänzung zum Erkennen der Bilder im Jenseits. Diese berühmte Frage, die an Jesus gestellt wird, die Sadduzäer-Frage, da spricht Jesus davon, weil mit wem ist die dann verheiratet im Jenseits?
Richtig, ja.
Da geht es um Heiraten, und das sagt Jesus ganz deutlich. Da drüben wird nicht mehr geheiratet.
Ja.
Und man heiratet auch nicht mehr. Also darum geht es nicht um die Frage des Wiedererkennens. Natürlich werde ich meine Leute drüben erkennen, so wie auch
wahrscheinlich,
die anderen, aber da geht es nicht um ein bestimmtes Bild. Ich möchte mit der Frau als ganz junges
Hübsches
Nein, um das geht es nicht, sondern um das Erkennen der jeweiligen Person. Und dass das stimmt, liegt auch im Glauben der Kirche begründet, dass wir eine Beziehung zu Heiligen als Fürbitte für uns aufbauen. Und die müssen ja dann auch da sein. Also das soll zur Ergänzung, lösen wir uns von den Bildern, da geht es um eine Beziehungsfrage.
Natürlich ist die Beziehung ist der entscheidende Punkt und vielleicht ist das der Ansatz auf die Frage, die Sie gehabt haben. Ja.
Da war eine abschließende Frage.
Ja, Sie haben so viele Themen angeschnitten, die müssten wir weiter
entwickeln,
auch Abraham, aber das würde das weit sprengen. Die letzte Thematik, würde ich sagen, wäre, das könnte man das einmal thematisieren, ne? Die Bedeutung des Gottes Mammon in unserem Denken.
Mhm.
Ja,
Ja.
Ich merke, da wird so selbstverständlich von Dingen gesprochen, von Finanzieren und so weiter. Und da wird halt die Frage gestellt, brauchen wir das?
Also, da bin ich voll bei Ihnen, aber das ist ein Tagesprogramm. Ja. Denn das ist genau der selbstkonstruierte innere Gott. Nicht? Und der Atheist hat auch einen inneren Gott, der heißt, es gibt keinen Gott. Die beten den erst.
Ich hätte noch eine abschließende Frage, bringen und erkennen. Der Richter gefragt hat mich dann gemeint, die Heilsgeschichte sollte man aus dem Blickwinkel der veränderten inneren Bilder sehen.
Ja.
Mir ging es ein bisschen da der Aspekt der Gnade ab. Wie passt das da rein?
Gnade ist ein Attribut Gottes. Das hat etwas zu tun mit von außen kommend. Das spürt man, wenn es kommt. Aber zuordnen, intellektuell, kann man es nicht. Und das wollte ich auch deshalb nicht angreifen.
Das ist ähnlich wie der Heilige Geist, der zwar wirksam spürbar Richtig. Ist, aber ja. nicht wirklich
ja. Aber dass es sie gibt, ist mir bewusst. Ja.
Dankeschön.
Okay.